Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Ich bin immer noch dein Aktienbuddy Philipp.
Und ich bin immer noch dein Aktienbuddy Marcel. Wir begrüßen euch zur Folge Nummer 234.
Ja.
Oder einfach gesagt 234, das rate ich dir. Und warum und wieso das so heißt, heute ist die Einsteigerfolge, Philipp.
Ja.
Das heißt, wir werden heute das Hauptthema direkt an den Anfang setzen,
genau,
anstatt die Themen der Woche zu präsentieren, damit eben Menschen, die sich noch nicht so sehr mit dem Thema Altersvorsorge in die eigene Hand nehmen, beschäftigt haben, hier ja nicht erstmal durch irgendwelche Themen der Woche klöppen müssen, sondern direkt einsteigen können mit doch Know-how, was erstmal wichtig ist,
ja,
zum Anfang, zum Einsteigen, zum ja, Einstieg in das ganze Börsenleben.
Ich würde mich natürlich freuen, wenn alle, die uns schon lange hören, jetzt trotzdem von Anfang an mit dabei bleiben und vielleicht auch mal auf YouTube kommentieren. Ja, so würde ich es machen, so würde ich es vielleicht nicht machen. Komischer Ansatz, aber vielleicht auch ein guter Ansatz. Die normale Struktur unseres Aktienpodcasts ist ja eigentlich, dass wir am Anfang starten mit den Themen der Woche. Also alles, was ist uns so aufgefallen, was sind interessante Nachrichten. Dann gibt es unser Top und Flop, also den Aufreger und was wir richtig toll finden. Wir sprechen auch über die Aktie der Woche. Dann haben wir noch eine Investmentidee. Dazwischen gibt es auch immer noch ein Thema. Und Marcel, dann gibt es natürlich ja auch immer einen Witz, den wir erzählen, weil die Leute uns ja liken, abonnieren, kommentieren und damit unterstützt ihr uns natürlich auch. Und da, weil ihr jetzt alle neu hier seid bei 234, das rate ich dir, jetzt bitte abonnieren, liken, kommentieren. Marcel, bist du bereit für den Witz?
Okay, ja, unbedingt.
Warum können Elefanten keine Computer benutzen? Weil sie Angst vor der Maus haben.
Okay, das ist ein herzlich Willkommenswitz.
Genau,
also. Genau, schön, dass ihr da seid.
Schön, dass ihr da seid. Wichtig ist, beachtet natürlich immer noch unseren Disclaimer. Ihr müsst selber entscheiden, ob das, was wir euch jetzt erzählen, hier richtig ist. Und wir können dafür auf jeden Fall keine Haftung übernehmen. Die Infos gibt es natürlich auch nochmal in den Shownotes, auch auf unserer Webseite.
Und was ihr auch nicht erwarten, ja, könnt, sind Aktientipps.
Ja,
direkte Vorgaben, wie ihr es machen sollt, sondern wirklich nur eine Anleitung zum Selbstmeinung bilden, wie gehe ich vor und das Grundgerüst, wie man sich entlang hangelt,
genau,
am Thema Börse, das wollen wir mitgeben.
Wenn ihr uns erreichen wollt, am besten ist es Instagram.
Ja.
Ja, heute haben wir schon wieder ein Lob bekommen, wie schnell wir doch reagieren.
Meistens, wir versuchen es.
Ja.
Klappt nicht immer, aber doch häufig.
Ich würde jetzt vorschlagen, wir haben ja hier diese schöne Übersicht, Marcel.
Ja.
Und soll ich dich abfragen und du erzählst oder machen wir es andersrum?
Wir können es ja immer mal abwechselnd,
okay,
machen. Genau, also wichtig ist ja generell erstmal,
genau,
eine Finanzplanung zu machen. Das heißt, wenn man noch nichts mit Altersvorsorge am Hut hatte und trotzdem vielleicht schon das Angebot für eine Rentenversicherung oder so, noch nichts unterschreiben, das ist immer alles kostengetrieben. Da kann man vielleicht Abstand nehmen oder sollte vielleicht noch das zweite Mal drüber nachdenken. Aber dennoch ist es erstmal wichtig zu sagen, okay, wie komme ich überhaupt dahin und wie kann ich überhaupt Geld weglegen oder wie kann ich überhaupt was zum Sparen nutzen? Und da ist natürlich wichtig zu verstehen, was ich einnehme, sollte ich nicht ganz so viel ausgeben. Und das ist so das, was auch schon viele nicht verstehen, weil viele nehmen das Geld, was sie jeden Monat bekommen und konsumieren es, geben es aus. Und es heißt jetzt nicht, dass man auf alles verzichten sollte, aber man sollte vielleicht auch ein bisschen was übrig lassen, nicht nur für die nächste Waschmaschine, sondern eben tatsächlich auch für die Altersvorsorge.
Genau. Also was heißt das? Schreibt euch wirklich mal auf, was verdient ihr? Was sind eure Fixkosten, eure variablen Kosten? Das zieht ihr alles voneinander ab. Und dann habt ihr eigentlich auch schon euer Geld für die Freizeit. Und im besten Falle hat man sagt, das soll man ungefähr 7% seines Verdienstes zurücklegen und investieren, damit man das Niveau im Alter halten kann. Ja, also das ist auch wichtig. Je mehr ihr investiert, desto besser geht es euch dann natürlich auch im Alter. Also ich mache auch hier, ihr seht, es gibt ja unsere Watchlist in den Shownotes, da ist ja auch unsere Spekulation und alles und da mache ich die 234, den Reiter jetzt gerade mit dieser Checkliste. Also als allererstes einen Finanzplan durchführen, das geht sehr einfach und wenn ihr Lust habt, auch, dass wir da mal drüber schauen, info@modernvalueinvesting.de oder schickt es uns auf Instagram. Wir gehen damit auch sehr sensibel um.
Und wollen auch keine Provision für.
Nein.
Ganz wichtiger Punkt.
Nein, auch hier, also wir leben dadurch, dass ihr uns zuhört. Ja,
und dadurch wir haben halt Werbepartner.
Genau, dadurch generieren wir Werbeeinnahmen, aber wir werden euch niemals auffordern, euch irgendwie über einen Link anzumelden. Als nächstes, Finanzplan haben wir durchgeführt, dann kommt meistens auch schon, hat man ja mit in dieser Übersicht, welche Versicherung habe ich eigentlich? Und da gibt so diesen Grundsatz existenzielle Risiken. Also das ist zum Beispiel meines Erachtens nach, auch das ist wieder unsere Meinung, das müsst ihr natürlich, aber für mich ganz wichtig ist eine funktionierende Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja. Was ist, wenn ich zum aktuellen Zeitpunkt meinen Beruf nicht mehr ausüben kann? Dann natürlich auch wichtig, die ist eigentlich immer übelst krass, ist ja meistens in Millionen, also Millionen Schäden auch mit abgedeckten Haftpflichtversicherung.
Unbedingt.
Also eine private Haftpflichtversicherung sollte eigentlich gang und gäbe in Deutschland sein. Fällt dir noch eine ein?
Ja, ist natürlich immer auch abhängig von der Lebensart und Weise, ja, ne, was man so auch generell noch macht.
Natürlich hat Liquidität, ja.
Genau, ob man vielleicht doch irgendwo noch einen Schuldenberg hat, der vielleicht jetzt zu verwalten ist, dann könnte auch vielleicht für die Familie eine Risikolebensversicherung irgendwo noch wichtig sein. Das muss man immer ein bisschen individuell gestalten. Aber die zwei, die du genannt hast, sind tatsächlich existenzielle, denn auf der einen Seite kann man sich damit ruinieren, wenn man die Haftpflicht nicht hat und dann einen Schaden verursacht, der jetzt nicht über die Kfz-Haftpflicht zum Beispiel abgesichert ist. Und zum anderen, wenn es halt das Einkommen nicht mehr reinkommt, dann ist auch die Altersvorsorge hin. Und insofern ist das natürlich recht wichtig.
Also, nachdem wir diese Minimum zwei wichtigen Versicherungen in unserem Leben haben, Marcel, du hast es vorhin schon gesagt, es ist wichtig, ein bisschen mehr Cash beiseite zu haben, als dass es nur für die nächsten 30 Tage reicht. Hier ist es so, die meisten haben ja eine Kündigungsfrist oder eine von 3 bis 6 Monaten in ihren Arbeitsverträgen. Hier ist meine, so das, was ich haben möchte, ist das Doppelte meiner Kündigungsfrist oder der Frist, wie ich gekündigt werden kann. Ja, also Beispiel, habe ich 3, möchte ich 6 Monatsgehälter haben, damit ich dann auch nicht diesen Stress habe, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt sofort hier jeden nächsten Job annehmen, dass ich erstmal auch entspannt in Ruhe das, was für mich in meiner Situation das Beste ist. Das klingt viel, ja, und ihr könnt mir glauben, ich hasse es, Geld rumliegen zu sehen. Also immer, wenn der erste ist und ich kann investieren, ich bin ja sofort katsching. Selbst wenn die Börsen zu haben, muss ich trotzdem irgendwas kaufen. Nein, Spaß beiseite. Und da ist meine Idee, und so mache ich es auch tatsächlich, ich habe ein Konto bei einer ganz anderen Bank, da liegt das einfach und das war's. Ja, da lasse ich auch einfach, das ist mir dann auch mit Inflation etc. Natürlich, wenn es eine Gehaltserhöhung gibt, muss man auch die Reserve auch nochmal anpassen. Das ist natürlich auch wichtig. Nehmen wir mal an, du hast 1.000 Euro investiert, hast 3 Monate Kündigungsfrist oder kannst mit einer Frist von 3 Monaten deinen Job verlieren. Dann solltest du nicht nur 3.000 Euro dann haben, wenn du auf einmal dann in 2 Jahren 2.000 Euro verdienst, ja? Weil du erhöhst ja immer automatisch auch deinen Lebensstandard.
Genau, und das zählt natürlich auch, ich sag mal, runter zu, wenn man sagt, okay, es ist noch nicht voll im Beruf, ja? Also wir raten ja so früh wie möglich, irgendwo einzusteigen in den Markt, zu sagen, okay, ich bin langfristig hier dabei. Wichtig ja auch immer zu erwähnen, langfristig denken, ja, das ist ja genau das Thema Altersvorsorge. Und Studenten oder Schüler, die damit beginnen, sollten jetzt, ich sag mal, das Liquiditätsthema jetzt gar nicht so, also eher anpassen mit dem, was man einnimmt. Wenn man jetzt gerade als Schüler oder auch als Student da jetzt noch nicht so viele Einnahmen hat, dann, ich sag mal, kann es ja auch, ich sag mal, muss diese Liquiditätsreserve ungefähr für die Fixkosten reichen, ne, für die 1, 2, 3 Monate. Und dann ist es ja auch schon mal gut. Und alles darüber hinausgehende, gerade durch einen Nebenjob oder was auch immer, kann man natürlich dann auch schon wieder langfristig investieren und hat es dann einfach leichter später.
Viele Menschen haben leider Schulden, ja. Und es gibt, man sagt ja so ein bisschen gute und schlechte Schulden.
Das stimmt ja auch, ja.
Und ich glaube, wir können uns darauf einigen, das Schlimmste, was es eigentlich gibt, sind Konsumschulden. Also wenn du, Beispiel, du willst jetzt unbedingt das neue iPhone haben, hast aber gar kein Geld für ein neues iPhone und hast auch schon den 3. Handyvertrag und sagst dann, ach, jetzt hole ich mir nochmal einen schönen Kredit bei einer Vergleichsplattform zu 10% Zinsen und kauf mir nochmal das iPhone. Das sind eigentlich die schlimmsten Schulden, die du machen kannst, weil der Gegenwert, der dahinter steht, tendenziell mit der Zeit immer mehr an Wert verliert, oder?
Genau, das Gleiche für das Auto zählt, ja, also auch da sollte man sich vielleicht nicht übernehmen und sein Abbild nach außen jetzt unbedingt mit einem großen Auto, was man sich vielleicht gar nicht leisten sollte, ja, damit hervorbringen. Und das nächste ist ja natürlich dann auch, ja, selbst das Eigenheim, ne, bei hohem Zins. Selbst da muss man aufpassen, nicht immer ist es eine Geldanlage im Sinne von Altersvorsorge, denn am Ende ist es so oft so beobachten, dass die älteren Herrschaften dann doch wieder aus ihren Häusern rausziehen. Und wenn es jetzt nicht gerade in einem attraktiven Wohngebiet ist, dann ist auch der Wert dieser Immobilie vielleicht gar nicht mehr so hoch. Also muss man auch ein bisschen aufpassen und auch das können oder sind Konsumschulden.
Ja, ich denke, das beste Beispiel ist hier, viele sagen ja, my home is my Altersvorsorge. Das hört man ganz oft von der Generation unserer Eltern.
Ja.
Und da muss man dann mal süffisant fragen, also wenn du mal in den Urlaub fahren möchtest später im Alter, willst du dann ein Fenster verkaufen?
Ja, ja. Ja, also, die Liquidität einer Immobilie ist halt gerade da recht schwierig. Ja. Und wenn dann eben die Rente, die man bekommt,
genau,
die vielleicht auch nicht so viel privat vorgesorgt wurde, nicht reicht, um die Fixkosten des Hauses, die ja trotzdem entstehen, oder mal ein neues Dach oder neue Heizung zu investieren, dann ist dort eh nichts mehr mit Altersvorsorge, sondern verbrennt man quasi Geld. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, geschweige denn, will man dann noch in die dritte Etage laufen, wenn man nicht mehr laufen kann, ist auch immer eine schwierige Frage. Ne?
Dann ist der nächste Punkt, eigene Situation beurteilen. Was verstehst du darunter?
Ja, es ist ganz wichtig, wo man gerade steht. Ja, also wie schon angesprochen, Studenten haben natürlich einen ganz anderen Weg, gerade die sie jetzt erstmal beurteilen müssen, als jemand, der schon 10 Jahre im Beruf tätig ist und jetzt anfangen möchte, was wegzulegen. Ja, das sind natürlich ganz andere Situationen, auch andere Risiken. Habe ich schon ein Kind? Was muss ich berücksichtigen, wenn jetzt, ja, Worst Case, Job verlieren, was auch immer? Was muss ich alles schon absichern? Wer muss ich auf mich verlassen, auch finanziell? Und das sind natürlich unterschiedliche Ansatzpunkte. Wenn ich jetzt als Single in einem Studentenleben sagst, so, heute eine Party und morgen kann ich ein bisschen was für die Aktien machen, dann ist es ja sehr, sehr einfach. Dann hat man wenig Verantwortung dahinter. Bei anderen muss man natürlich wieder sehen, dass man da eine gewisse Situation beurteilt. Und auch da hilft in meinen Augen der Finanzplanung oder auch ein Haushaltsbuch, ganz klassisch, wo man einfach aufschreibt, sieht, was geht rein, was geht raus. Und das dann mal hier und da vielleicht koordinieren, ein paar Sachen streichen, die man eben nicht unbedingt braucht.
Ich denke, was auch super wichtig ist, ist in sich hineinhören, weil wenn man jetzt an der Börse Geld anlegt, dann verzichtet man ja auf Konsum, um diesen aufgeschobenen Konsum anzulegen und eine Rendite zu bekommen auf das eingesetzte Kapital. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, man ist wie eine Art Bank. Ja, also man gibt sein Geld weg, das machen ja auch die Banken, und dann lassen sie andere mit dem Geld arbeiten. Beispiel, du kaufst dir ein Haus etc. Und dann kriegst du Zinsen. Und das sind zum Beispiel Dividenden, Kursgewinne etc. Aber da wollen wir noch gar nicht reingehen. Aber die eigene Situation auch beurteilen, wie nervenstark bin ich? Weil ich glaube, man darf eins nicht vergessen. Natürlich, wir werden euch auch gleich nur sagen, es gibt eine ganz einfache Lösung. Und das ist für jeden, der sagt, ich will mich damit gar nicht beschäftigen, aber ich weiß, dass ich was tun möchte oder was machen muss. Der ist natürlich hier schon mal genau richtig und die Person hat natürlich auch den riesen Vorteil, sie ist schon weiter als die meisten. Ja, also es gibt eigentlich nichts Besseres als Depots, sagt man immer von Toten, von Menschen, die eine Sache einfach durchziehen an der Börse und fertig. Und die eigene Situation beurteilen ist auch für mich, wie risikoavers bin ich? Also bin ich jetzt bereit zum Beispiel zu sagen, ich habe Cash irgendwo und den Rest geht alles in den Aktienmarkt. Wenn ich sage, nee, ich fühle mich damit gar nicht sicher. Also hier ist auch, muss man sich im Klaren werden, wie viel Geld kann ich jetzt beiseite legen, das ich wirklich morgen nicht brauche? Oder auf Sicht von, man sagt ja, egal wo man einsteigt, spätestens nach 10 Jahren bist du im Plus an der Börse. Also wie viel Geld im Monat kann ich mir leisten, wegzulegen, das ich definitiv 10 Jahre lang nicht brauche? Das ist eine ganz, und das, da kommt bei den meisten am Anfang eine hohe Prozentzahl raus, und das sieht man auch immer bei unseren Hörerinnen und Hörern, bei den Zahlen, laufen die Börsen gut, alles rein, immer mehr Risiko. Laufen die Börsen schlecht, werden ja auch unsere Zahlen schlechter, weil die Leute dann doch nicht so risikoavers sind, wie sie immer gedacht haben.
Ja, das ist eine gewisse Kühnheit, die man da mitbringen muss, weil natürlich das Risiko, dass es auch mal nach unten geht, für eine Zeit lang, vielleicht auch 1-2 Jahre, das oder auch vielleicht sogar länger, wenn es schlimm läuft, ja, weiß man ja auch nicht vorher, dann muss man das aushalten können, mal 10, 20 oder 30%, vielleicht sogar mehr, einfach im Minus zu sein. Ja. Wichtig ist dann der Gedanke zu sagen, okay, ich spare hier weiter an, egal erstmal was, und halte das einfach durch. Weil genau das Geld ist ja nicht für den jetzigen Zeitpunkt, sondern für später mal gedacht. Und dieser Hebel hinten raus, der macht das wieder gut, was man dann ertragen musste.
Und das Schöne ist, man kann heutzutage in Deutschland mit 10 Euro im Monat beginnen. Also wir reden über 10 Euro. Und wenn man sagt, ich will es erstmal ausprobieren, dann fangt mit 10 Euro an.
Genau.
Ja, Beispiel, meine Mutter hat einen ETF-Sparplan, macht und macht und macht. Und dann, als es richtig schlecht ging, hat sie den ausgestellt. Hat ihn ausgesetzt. Ich sage, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil ihr müsst euch ja das so vorstellen, also da würde ich jetzt auch gleich zum nächsten Thema kommen, die richtige Strategie wählen. Und wenn man nur Altersvorsorge, Vermögensaufbau betreiben möchte, glaube ich, ist das Beste zu sagen, man macht einen ETF-Sparplan auf den MSCI World. Was heißt das? Man kauft anteilig die 1800 größten Unternehmen der Welt und muss sich um nichts mehr kümmern. Das war's. Historisch gesehen steigt dieser ETF, je nachdem wie man einsteigt, um ungefähr 7-8% pro Jahr. Und das soll man mal 37, 40, 50 Jahre mal machen.
Genau, hier lohnt sich natürlich dann auch den Rechner mal anzusetzen. Genau, den Rechner mal anzusetzen und da mal zu schauen, was dabei rauskommt.
Ich kann das ja mal machen. Und da ist, wie gesagt, wichtig, das Schöne ist, man kauft sich ja jeden Monat einen Anteil. Und also je höher es ist, du sagtest ja von Philipp, was machen, sagen wir denn den Leuten, die jetzt sagen, ach, ich weiß nicht einzusteigen, weil die Börsen gerade so hoch sind. Du beantwortest das und ich schaue mal hier beim Zinseszinsrechner.
Genau, also es ist generell so, der beste Zeitpunkt zum Einstieg ist immer jetzt.
Ja.
Denn man wissen alle nicht, wie es weitergeht. Börslich kann runtergehen und nur weil es teuer aussieht, heißt nicht, dass es teuer ist. Börsen haben einen langfristigen Trend, der geht, also eigentlich bei allen Indizes, die ich kenne, die wichtigen, vor allem auch der MSCI World, der hat einen langfristigen, sehr starken Aufwärtstrend, der eben diese 7-8% pro Jahr abwirft. Natürlich nicht immer pro Kalenderjahr, sondern eben mal 20, mal minus 10, mal 3, mal 15 und so weiter. Also das ist dann wirklich ein Durchschnitt, ja, so über die Jahre hinweg. Und das ist schon wichtig auch zu sehen, umso günstiger es wird, gerade auf diesen breit diversifizierten Markt. Du sagtest, 1800 Unternehmen in einem Warenkorb. Das heißt, ich kann das Risiko gar nicht, ich muss es gar nicht einschätzen können, ich muss mich nicht lange damit beschäftigen, weil diese ganzen Unternehmen sind die größten der Welt. Die laufen natürlich größtenteils. Und wenn da mal einer nicht läuft, ist nicht so schlimm, es sind noch 1799 andere Unternehmen, die das Ganze glätten können und aushebeln können. Insofern ist das alles nicht sehr dramatisch. Und da muss man eigentlich umso günstiger schon wieder mehr kaufen. Also es würde sogar Sinn machen, da eher nachzukaufen, wenn es gerade günstig ist.
Ja.
Verhaltet euch dann einfach so wie im Supermarkt. Ist da gerade was im Angebot, dann greift man zu, was man eben möchte, und ist da gerade etwas nicht im Angebot, dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen runterfahren. Aber die günstigen Situationen nutzen und genau das Gegenteil tun von dem, was die Masse macht.
Ganz genau. Jetzt haben wir mal den Zinses, also www.zinsen-berechnen.de, da haben wir auch nichts von, kriegen auch kein Geld für, aber die Webseite ist echt toll. Sparrate 25 Euro im Monat, 8% Zinsen machen wir. Ansparzeit 47 Jahre. Also wir haben jetzt denjenigen, der 20 ist, hat seine Ausbildung beendet. So, jetzt haltet euch fest. Das bedeutet, wir haben eingezahlt 14.100 Euro und haben insgesamt ein Kapital am Ende mit Zinsen von 141.775 Euro.
Genau, schöner Hebel.
Also Wahnsinn, ja. Und das mit 25 Euro im Monat. Und jetzt rechnen wir das mal 0,07% ja, pro Jahr, sagt man ja, kann man sich dann ja im Umkehrschluss oder 8% ohne das Kapital zu vernichten rausnehmen. Und das rechnen wir mal durch 12. Das heißt, wir hätten eine Zusatzrente von 945 Euro im Monat.
Ja, kann man das machen.
Das ist schon eine richtig tolle Geschichte.
Ganz genau.
Jetzt hebeln wir das mal, jetzt sagen wir mal jemand, nehmen wir mal 150 Euro. Ja, also fängst gerade an zu arbeiten, 150 Euro. 47 Jahre, da werden aus eingezahlten 84.600 850.000 Euro. Und jetzt rechnen wir das mal aus im Monat. Kannst du es schnell im Kopf?
Ja, sofort.
Da kommen wir auf eine monatliche Zusatzrente von 5.670 Euro.
Ja, das ist der Hebel. Ja, das ist einfach der Hebel über die Zeit. Das klingt total unrealistisch, aber ihr dürft nicht vergessen, Inflation ist natürlich auch immer ein Thema.
Ja.
Generell, also die Entwertung des Geldes natürlich gerade über die Jahrzehnte hinweg. Mal mehr, mal weniger. Wir haben es erlebt jetzt in den letzten Jahren. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt.
Und wir sind ja auch beide junge Eltern und wir machen ja für unsere Kinder 25 Euro im Monat. Jetzt machen wir das mal 67 Jahre, damit auch ihr diesen Hebel einfach mal, also wir waren ja vorhin bei 140.000, bei 47. Je länger man das Geld wieder arbeiten lässt, ja, 25 Euro im Monat, da werden aus 20.100 Euro Einzahlung 675.000 Euro.
Ja.
675.000, das heißt, im Monat eine Zusatzrente von 4.500 Euro.
Ja.
Bei
ja,
überleg absolut. Dir mal, der Staat würde das für uns machen.
Ja, genau. Also da wäre halt dieser Staatsfonds wichtig, weil natürlich Wahnsinn. Es gibt trotzdem Menschen, die natürlich nicht ja. es schaffen, was wegzulegen. Und ja. für die wäre es natürlich absolut wichtig. Ich sag mal, für alle, die jetzt schon hier zuhören, ja. die haben ja schon den Schritt gewagt, genau. dahin überhaupt mal zu gehen. Was muss ich tun? Wohin gehe ich? Was tue ich? Und da kommen wir auch gleich wieder zur Praxis. Denn bevor ich irgendwie irgendein ETF kaufe oder eine ja. Aktie, ist es eigentlich nur einfach ein kurzer Weg. Man nimmt sich ein Depot. Da kann man relativ
egal,
viele
Anbieter.
Genau, man kann sich sehr viele Anbieter auch vergleichen, kann ja. auch mal rumfragen oder uns fragen. Und dann eröffne ich dieses Depot,
ja.
kurz Identifizierung. Ne, das geht auch ganz schnell über App, man muss irgendwo hinlaufen. Und dann kann es auch schon losgehen. Man überweist darauf auf diesen Konto, was da ist, zum Verrechnen. Und dann kauft man klassisch Aktien oder
ETFs. Ich würde
mal
zu, also ich bin seit Jahren bei der Consorsbank. Ja? Die sind auch heute unser Werbepartner. Und wir sind jetzt einfach mal auf der Webseite und hier gibt es natürlich Girokonto etc. Und jetzt gehen wir mal zum Thema Sparen und Anlegen. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie schnell finden wir denn einen MSCI World. Also MSCI WORLD. Und dann gehen wir jetzt erstmal auf Anlegen, ETFs. Jetzt kannst du natürlich auch hier direkt dein Depot eröffnen, wenn du das möchtest. Also ein ETF raussuchen. Und ich gehe jetzt hier oben. Einfach mal auf Suchen und gebe jetzt hier einen MSCI World und es gibt verschiedene Anbieter, ja, X-Trackers, Amundi etc. und wie sie alle heißen, iShares gehört zu BlackRock und jetzt haben wir hier den X-Trackers MSCI World, also haben wir einen von X-Trackers und da siehst du, in 3 Jahren hat er schon 35% gemacht, hier zahlt man auch hier aktuell die Kondition, Ausgabengebühr auf den Sparplan, 0,00%, laufende Kosten 0,19% und meistens schaffen die es sogar, diese Kosten wieder reinzuarbeiten.
Genau, und das ist auch nochmal vielleicht hier der ja. Ansatz, warum das viel günstiger ist, weil diese Kosten sind wirklich so gering und gerade ja. im Vergleich zu Menschen, die jetzt irgendwo ihr Vertrauen sehen bei ihrem Finanzberater, das kann durchaus gut und richtig sein und es ist ja. auch besser, als nichts zu machen, aber der Mensch, der davor einen was ja. berät, gerade in Sachen Altersvorsorge, kostet halt einfach eine ziemlich dicke Provision
ja.
und die möchte ich gar nicht bezahlen, wenn es auch so geht, vor allem bei gleicher zu erwartender oder vielleicht sogar besser erwartender Rendite, ohne den ganzen Kostenbimbam, den man eben hier weg hat.
Ganz wichtig, ist aber auch nur meine persönliche Meinung, ich setze auf ausschüttende ETFs. Was heißt das? Also es gibt einmal den MSCI World von den X-Trackers, jetzt hier, der heißt X-Trackers MSCI World ETF 1C, ich sag mal kurz die WKN, A1XB5U. Und den gibt es als sogenannten Thesaurierenden. Das heißt, Unternehmen schütten ja an ihre Aktionäre, also Menschen, die sich mit beteiligen am Eigenkapital, Gewinne aus in Form, oder das nennt man dann Dividenden. So, jetzt kannst du dich für zwei Wege entscheiden. Einmal, der Anbieter, das ist für diejenigen, die sagen, ich will damit gar nichts zu tun haben. Dann nimmt der Anbieter das Geld und legt es automatisch für dich wieder an. Das heißt, es wird dir nicht vom Kurs abgezogen, es bleibt einfach bei dir und wird wieder reinvestiert automatisch. Dann gibt es einen anderen MSCI World, das sind die Ausschüttenden, hier zum Beispiel auch von den X-Trackers, A1XEY2, der ist ausschüttend, das heißt, der nimmt die Dividende und bezahlt sie jetzt schon direkt an mich aus. Wieso möchte ich das haben, Marcel? Kannst du mal kurz erklären, was ist der Vorteil daran, wenn ich jetzt schon einen Ausschüttenden habe?
Ja, das Ausschütten hat natürlich zwei wichtige Effekte. Zum einen kann man im Prinzip selbst natürlich schauen, wie kann ich das wieder anlegen.
Ja.
Und der wichtige andere Effekt ist einfach so eine Art Belohnung. Man ja. hat also ein gewisses Belohnungssystem, weil man sieht, okay, jeden Quartal oder jeden Monat, je nachdem, was man halt gerade hat, kommt eben eine gewisse kleine Summe rein, die wächst auch immer stetig mit und irgendwie ist das so ein kleiner Obolus, den man, oder manchmal auch ein größerer dann nach mit der Zeit, ganz klar, der dann einfach ja noch mehr motiviert.
Ich habe noch einen dritten Punkt.
Und der dritte?
Ich möchte im Alter nämlich, wenn die Rente losgeht, nicht verkaufen.
Genau.
Ich möchte mein Kapital halten und möchte dann die Dividendenrendite, ist meistens so bei 2%, aber jetzt überleg dir mal, du hast da vielleicht 1 Million drin und kriegst da 2% im Jahr.
Ja? Nicht ganz schlecht, ja, eben.
Und ich finde, dieses Verkaufen ist halt, das möchte ich erstmal vermeiden.
Es gibt Auszahlungspläne, aber die sind halt insofern, warum sollte man das Kapital kleiner machen, wenn man im Prinzip auch dahin geht. Das kommt immer darauf an, natürlich auch hier wieder, welcher Typ man ist als Anleger dann auch.
Genau. Ich würde sagen, wir packen euch nochmal den Link. Natürlich auch, wie gesagt, die Consorsbank heute der Werbepartner. Ich bin da mit meinem Depot schon seit Jahren. Ich bin super zufrieden. Ich zahle auch immer mal ein paar Gebühren. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil ich bin zufrieden. Und es gibt natürlich aktuell noch eine Depot-Wechselaktion. Nicht nur wechseln, sondern upgraden. Jetzt Depot zur Consorsbank wechseln. Und es gibt 200 Euro Prämie für 10.000 Euro Depotvolumen, welches man dorthin bringt. Ich würde sagen, Link packen wir in die Shownotes. Ihr müsst euch natürlich eure eigene Meinung bilden.
Ängste gibt es trotzdem noch. Also ja. Sprich, neben dem, wie eröffne ich überhaupt ein Depot, gibt es noch sowas wie Steuern. Was muss ich machen? Und auch da kann man einfach sagen, nichts. Denn der Depotanbieter, also sobald
der Staat ein seriöser, holt sich die Kohle.
Ein seriöser und deutscher Broker ist im Normalfall,
ja,
zieht sich quasi, wenn ihr Gewinne macht, auch direkt diese Steuer mit ab. Die wird ans Finanzamt abgeführt. Ihr müsst nicht also jetzt nicht irgendwie besonders viel Aufwand, Bürokratie erledigen, sondern es ist alles sehr, sehr einfach, sehr stringent. Das Einzige, was halt immer der letzte, letzte große Hindernis ist, einfach anfangen. Es einfach anfangen, es tun, es einfach machen. Einfach loslegen mit dem Sparplan und dann laufen und lassen.
Ganz ehrlich, Leute, also ein Depot, da kannst du heutzutage App downloaden. Dich verifizieren via Postident oder einfach auch direkt am Smartphone. Ich würde sagen, es geht unter 10 Minuten.
Ja. Und das ist halt manchmal auch eine Hürde, wo man sagt, so, oh Mist, das traue ich mich gar nicht. Man kann nichts falsch machen. Es ist halt wirklich super einfach. Man kann dabei wirklich nichts verkehrt machen. Und wer sagt, nee, ETFs ist nicht so, ich würde schon gerne hier einfach auch immer ein bisschen tiefer einsteigen und wirklich mal auch in die Thema Aktien einsteigen. Ich meine, was man sich vergegenwärtigen muss, ist, dass bei einem ETF, man hat die 1800, wie wir schon gesagt haben, größten Unternehmen der Welt. Das heißt, man ist immer Anteilseigner zum gewissen Teil an diesen Unternehmen und profitiert einfach von dem, dass die immer besser arbeiten, dass die natürlich auch wachsen, das Weltwirtschaftswachstum, das wird einfach weiter vorangehen, was daran getrieben ist, technischer Fortschritt und natürlich auch immer der Drang zu etwas Neueren, zu etwas Besseren und da sind die 1800 Unternehmen natürlich schon mal eine gute Geschichte. Aber wer sagt, ich will ganz speziell, weil ich vielleicht bei einem Unternehmen arbeite, was Mitarbeiteroptionen oder Aktien hat.
Ja.
Was vielleicht Unternehmen, was mir einfach generell gefällt, wo ich ein Geschäftsmodell sehe, was wirklich langfristig greift, wo ich sage, das ist erfolgreich, bin ich selber vielleicht gut Kunde und das wird in Zukunft nur noch besser sein. Dann kann man natürlich da auch über die Aktien im Alltag gehen, eine Rubrik, die wir auch immer gerne mal auf Instagram posten, wenn wir das sehen, wo wir einfach die Dinge, die im Alltag sind, keine Ahnung, Beispiel, man geht an der Starbucks-Filiale vorbei, da ist wieder voll oder bei McDonald's, dann sieht man, klasse, ich kann damit auch profitieren, indem ich einfach Starbucks-Aktien, McDonald's-Aktien, also diese ganz klassischen Blue-Chips habe, sogenannte, also sprich die ganz großen, hochkapitalisierten Unternehmen. Und dann macht man damit erstmal auch grundsätzlich nichts falsch. Natürlich ist dann das Risiko wieder größer, weil ein Einzelunternehmen auch eher scheitern kann als 1800 Unternehmen. Weil wenn die scheitern, haben wir ganz andere Probleme als unsere Altersvorsorge.
Wenn man sich entscheidet für den Weg der Einzelaktien, sollte man schon das Risiko streuen. Absolut. Ja, also nicht nur sein Vermögen in eine Aktie setzen.
Man könnte auch sagen, einen eigenen ETF bauen.
Ja, genau. Ja. Einen eigenen Fonds. Man managt sein eigenes Vermögen und das sollte einem, also da kann man, wenn man gut ist, auch den Markt dauerhaft schlagen. Schaffen die wenigsten, muss man auch sagen. Das müsst ihr natürlich, wie gesagt, selber entscheiden. Aber genau deswegen, wenn ihr selber euer eigener Fondsmanager oder Fondsmanagerin sein wollt, dann lohnt es sich, jetzt dran zu bleiben. Weil wir gehen jetzt langsam zu den Themen der Woche, würde ich sagen. Und Marcel, ich habe es vorhin in deinem Blick gesehen.
Mhm.
Ich weiß, was die Aktie der Woche ist.
Okay.
Also, keine Panik.
Ach so, ja, alles gut.
Ich weiß es.
Okay, ich möchte noch ein was, bevor wir zu den Themen der Woche kommen, noch einen Disclaimer-Hinweis. Wir haben letzte Woche davon gesprochen, dass wir bei Nike einsteigen werden wollen. Und das haben wir beide noch nicht getan. Was daran liegt, dass die Unterstützung noch nicht gehalten hat. Unterstützung? Für die jetzt noch neu dabei sind und nicht gleich überfordern, also Charttechnik, sprich der Chart, der da gebildet wird, der hat eine gewisse Struktur, eine Psychologie der Massen, dass da abgebildet wird und das ist unterboten worden, das generiert wieder mehr Verkäufe, weshalb die Nike-Aktie wahrscheinlich noch ein gutes Stück günstiger wird. Und deswegen warten wir einfach noch ein bisschen ab, bis wir hier den Einstieg finden, sind nach wie vor langfristig von der ganzen Thematik überzeugt.
Ja.
Und werden hier sicherlich trotzdem einen Einstieg finden, nur ist es der nicht perfekte Zeitpunkt, weshalb wir hier, und das wollte ich Disclaimer technisch mal mitgeben, bevor, einfach im Hinblick der Glaubwürdigkeit, ne, das aber einfach mit an die Hand nehmen, da wollen wir ja auch helfen.
Ich habe es ja gesagt, ich kann nicht anders außer Geld ausgeben an der Börse, da gebe ich am liebsten Geld aus.
Mhm. Ja, klar, es ist ja auch nicht ausgeben im Sinne von, ich hab's weg, ne, also
ich hau's jetzt schon mal raus, ich habe ein Unternehmen gekauft.
Okay.
qualitativ sowas von hochwertig, nämlich L'Oreal.
Hm, ja.
Und ich habe dir es geschickt und ich ahne ja langsam so ein bisschen, was diese Charttechnik so kann und sagt Marcel, und du hast sofort geschrieben, kaufen, Ausrufezeichen. Und wenn der Marcel ein Ausrufezeichen schickt, dann springt der Philipp.
Ja, das soll jetzt natürlich trotzdem keine Anleitung sein, jetzt alle L'Oreal zu kaufen, aber...
Doch, gerne, aber meine Aktie kriegt ihr nicht.
Genau.
Weil ihr wisst, beachtet unseren Disclaimer, alles, was wir hier erzählen, ist völlig falsch.
Könnte auch völlig falsch sein, ne? Das ist also
ist
immer...
Ist völlig falsch.
Ist völlig falsch natürlich, ne? Also deswegen bitte hier kein... ja, ist nicht als Anlageberatung zu sehen. Gute Geschichte. Ein Unternehmen, was wir immer wieder mal hier im Thema hatten, was ich vor kurzem noch auf der Strong-Buy-Liste hatte, um sie zu beobachten.
Ehrlich?
Gut, dass ich gewartet habe, ist die Aktie von Intel. Und ich möchte kurz nochmal ausholen, warum, wieso, weshalb ich sie sehr spannend fand, weil sie sich eben zu einem Foundry, Anbieter entwickeln wollten. Das heißt, dass sie für andere Unternehmen Chips herstellen möchten und nicht nur die eigenen, die sie da in den Markt werfen. Und so als Auftragsfertiger kann man natürlich auch sehr effizient und sehr gut arbeiten, was man sieht an den Beispielen von TSMC.
Ja.
Ja, ein großes Unternehmen aus Taiwan, die, ich sag mal, unabwegig wichtig sind für die ganze Chip- und Halbleiterbranche. Und das möchte Intel natürlich auch machen und könnte natürlich auch ein gewisser Nutznießer sein des ganzen Themas in den USA produzieren. Und nun ist Intel mit den Plänen als Foundry natürlich relativ teuer gefahren und eigentlich soll das ganze Thema ja mehr Effizienzen bringen und weniger Kosten verursachen. Aber bei dieser Umstellung ist es eben nicht so. Es gab diese Woche einen Analystentag von Intel und da kommunizierte das Management, dass sie so bestimmte Neuberechnungen getätigt haben in den Segmenten. Also sprich, sie haben das einfach mal aufgegliedert, wie man es jetzt, also sprich in neue Sektoren eingeteilt, wie man auch berichten möchte. Und da hat man auch in die Vergangenheit mal gerechnet, um da mal ein bisschen Klarheit zu schaffen. Und dieser Foundry-Zweig, der erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 18,9 Milliarden Dollar. Und im Jahr zuvor waren es noch 27,5. Also hier sieht man auch, dass es etwas stärker nach unten ginge.
Ui.
Und auch der Betriebsverlust hat sich für diese neue Einheit von 5,2 Milliarden US-Dollar auf 7 Milliarden US-Dollar vergrößert. Also schon ein ziemlich hoher Schuldenberg und auch da ist der Höhepunkt noch nicht erreicht, denn 2024 werden die Verluste noch deutlicher ansteigen, bis man dann endlich Mitte 2027 bis 30, also ist schon noch ein ganzes Stück hin, und an der Börse wird ja immer die Zukunft gehandelt, ja, aber eben nicht auf 3 Jahre, sondern eben so immer so etwa im 12-Monats-Vorausblick. Und da sind wir hier natürlich noch ein Stück weit entfernt. Und dann soll erst die Profitabilität einsetzen, so der CEO. Also diese Pläne sind nicht nur teuer, diese Umstrukturierung ist nicht nur teuer, sondern eben auch noch eine Weile hin. Daher für mich ad acta gelegt, Intel ist für mich aktuell kein Kauf, ganz einfach deswegen, weil es hier zu viel lange dauert oder noch sehr lange dauert, bis die Umstrukturierung wirkt. Dann kann auch so viel schief gehen. Sie sind nicht konkurrenzlos, weil TSMC ist schon der Marktführer und ich bin ja großer Fan von den Branchenleadern und da ist Intel aktuell eigentlich in keinster Weise, in keinem Segment irgendwo ein echter Leader, sondern eher einer, der hinlaufen muss in die Richtung der Konkurrenten und des Wettbewerbs. Und deswegen würde ich sagen, Finger weg. Positiv kann man natürlich sagen für die Investoren bisher, es gibt jetzt endlich einen richtigen Fahrplan. Man kann ihn zumindest mal in Zahlen und in Jahre gießen. Und der Nachteil ist, dass eben hier schon sehr viel passieren muss und die finanzielle Kraftanstrengung sicherlich auch nicht ganz an den Aktionären vorbeikommen oder vorbeigehen wird. Also ich möchte sie nicht im Depot haben, vor allem, weil auch hier noch viele Turbulenzen auf Intel-Aktionäre warten werden.
Ja, es gibt halt auch bessere Foundries aktuell. Ja, selbst Samsung, dann gibt es Global Foundry. Es muss ja, wenn man sagt, ich will das ganze Thema Taiwan nicht drin haben, es gibt ja auch Chiphersteller, die bauen selber. Das macht ja zum Beispiel eine Broadcom auch, eine Texas Instruments. Da sich einfach auch nochmal ein bisschen einlesen in das ganze Thema. Aber
genau, für die Einsteiger heißt, man guckt auf den Chart von Intel, sieht, oh, es sieht eigentlich relativ günstig aus. Ist es aber nicht, weil die fundamentalen Daten hier eben von oben drücken und tatsächlich da eher Herausforderungen mit.
Für mich ist das so ein bisschen wie früher, fand ich immer, hat man ja, als man jung war, hat man immer so die Älteren bewundert, die immer saufen konnten bis zum Umfallen. Ja, so der letzte Rest vom Schützenfest.
Okay, ja.
Und ich weiß nicht, will man dazugehören? Würde man sein Geld auf die Leute setzen, die sagen, aber ich irgendwann, Harry, in 5 Jahren.
Ach so, ja, diese Pläne, ja, das sind ja, so die Pläneklopfer.
Das ist, also, dieses Unternehmen ist 170 Milliarden an der Börse wert. 170 Milliarden Dollar und dann kommt da einer um die Ecke und sagt, Kamerad, ich hab's nochmal neu ausgerechnet. Geld ist weg.
Nee. Ja, also nee, ich traue es Intel zu auf lange Sicht, aber dieser Transformationsprozess wird einfach eben noch 2030 dauern. Ich meine, 24 sind wir jetzt, es sind 6 Jahre.
Ich meine, ich bin auch Optimist. Ich traue Bayer es auch zu.
Ja, es also kann halt nur ein Stück dauern halt.
10 Euro jede Woche über einen Sparplan.
Keine Anlageberatung.
Ich sag dir mal so, ich bin noch nicht im Plus.
Ja.
Und das glaube ich, also jeder, der jetzt FOMO kriegt hier, oh Gott, 2025, was ist, wenn die Theke dann doch eigentlich eine geile Cocktailbar ist und kein Schützenfest?
Ja, klar.
Obwohl Schützenfeste natürlich mega sind.
Klasse.
Nichtsdestotrotz, glaube ich, wer jetzt sagt, Philipp, dann glaube ich eher einen Sparplan. Und ich glaube auch, dass ein Sparplan die Einmalinvestition schlagen könnte.
Ja,
bei Intel, ja. Hier könnte es nochmal runtergehen.
Genau, hier wird es immer wieder mal zu schlechten Nachrichten, weil Umstrukturierung heißt ja immer große Hürden aus dem Weg schaffen. Und da würde ich auch sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Denn lieber gesunde Unternehmen im Depot als ein paar kränkelnde.
Natürlich.
Immer, generell.
Erzähl mal, Marcel. Du bist ja hier die kleine Partymaus
von uns beiden. Und das stimmt, ich gebe es zu. Ja.
Wie oft?
Du eher nicht, ja, habe ich rausgehört.
Alter Mann, spielen Sie noch Golf oder haben Sie noch Piep? Ja. Nee, spielen Sie schon Golf?
Weder noch.
Ich war heute Morgen Golf.
Ist auch gut.
Du bist ja hier, wie gesagt, Partymaus. Also wir haben dich ja auch schon auf dem Tomorrowland live gesehen.
Ja.
Du gehst ja gerne auf Festivals und das Konzerte etc. Ja. pp. Und du wirst bestimmt auch öfter mal in Berührung kommen mit CTS Eventim, richtig?
Erst heute. Heute Morgen um 10.
Nein.
Doch.
Was? Erleuchte uns, wo geht's hin?
Ja, 21 Pilots. Ich bin tatsächlich Fan von dieser Band.
Wer ist
ja
das?
Und eine US-Band, die doch,
ich finde, Piloten.
Tolle Musik macht. Da sind 2 Leute bloß. Also,
das macht keinen
sehr Sinn. Sehr spannend, aber es ist natürlich immer Geschmackssache. Ja. Ich wollte da schon immer mal auf ein Konzert.
Fliegst du in die USA?
Berlin.
Ach so. Ja. Ist ja fast Italien.
Ich bin ja froh, dass sie überhaupt in Deutschland auftreten. Und da sind die vier Möglichkeiten, die es gab, auch relativ schnell weg gewesen. Ich musste sehr oft auf Aktualisieren drücken bei Eventim, dass ich da überhaupt ein Ticket bekam.
Und was kostet so ein Ticket?
Je nach Kategorie.
Ne? Okay, je nach Kategorie. Also VIP, Marcel wird dann einer Nummer 3 von der 21.
Nein, ich habe Kategorie 4. Also so. Sprich, mit 70 Euro war ich dabei.
Worauf will ich hinaus?
Ja, bitte.
Die Plattformanbieter dazu. Und dazu ist eigentlich, habe ich so das Gefühl, man kommt an diesem Unternehmen in Deutschland nicht vorbei. Und das ist CTS Eventim. Und sie wollen jetzt das Festival- und Ticketgeschäft von Vivendi übernehmen. Vivendi ist auch hier ein Riesenplayer auf dem Markt. Und der Ticketvermarkter baut sein Geschäft erneut mit einer Übernahme aus. Den Zukauf von Sparten aus dem Medienkonzern Vivendi will CTS Eventim in den kommenden Monaten abschließen. Kern der Transaktion ist die Vivendi-Tochter C-Tickets in Großbritannien. Und im vergangenen Jahr verkaufte die Nummer 2 im Ticketing mit insgesamt 44 Millionen verkauften Eintrittskarten in 7 Ländern Europas und in den USA. Richtig viel. Und da bleiben halt auch ein paar Prozente bei diesem Plattformmodell hängen. Finde ich super spannend. Ich glaube, das ist auch etwas, was fette Margen hat, was gutes Geld verdient, außer wir haben Corona oder irgendeine andere Pandemie. Aber die Leute wollen raus, die Leute wollen Sachen erleben, Sachen sehen. Und deswegen finde ich eigentlich cool und ist für mich auch so ein Hidden Champion aus Deutschland.
Tatsächlich ja. Und das muss man einfach sagen, sie haben so ein gewisses, also muss man fast gefühlte Monopolstellung sagen. Ja. Denn so richtig, richtig großer Wettbewerb ist da natürlich da. Viele Bands versuchen natürlich auch über eigene Kanäle da ihre Tickets zu verkaufen, aber machen wir uns nichts vor, so richtig dran vorbei kommt man nicht an CTS Eventim. Und die gehören natürlich zu dem Thema Aktien im Alltag. Also wer da überzeugt ist, und ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, gerade nach dem Thema Corona ist man ja vorsichtig gewesen. Ja. Sie waren ja da schon sehr, sehr unter Druck geraten. Alle Veranstaltungen waren weg plötzlich. Sie mussten das Geld natürlich wieder irgendwo auch den Leuten wieder auszahlen. Also es war natürlich alles nicht so einfach. Und jetzt hat man es zumindest geschafft, noch erfolgreicher denn je zu sein, also noch vor Corona, die Zahlen sind deutlich unter dem, wie sie jetzt stehen. Erfolgreiches Geschäftsmodell, Hut ab, tolles Management. Und auch wenn man jetzt bucht zum Beispiel, ist es so, und das habe ich heute zum ersten Mal gesehen, weil ich seit längerem nicht gebucht habe, irgendwelche Tickets. Man kriegt auch gleich noch vorgeschlagen, möchtest du ein Hotel buchen? Und auch das ist natürlich nochmal so diese Querverweise, ne? Ja. Willst du da dies, das?
Möchtest du die Band treffen?
Genau, ja, so nach dem Motto, ne? Hier nach 2000 Euro, zack, kann nochmal hinten Backstage. Nein, aber es sind natürlich wichtige Themen, die man einfach quer mitnehmen kann. Warum denn auch nicht als Plattformmodell? Und da muss man sagen, ist vielleicht auch noch einiges an Fantasie drin bei CTS Eventim. Ich habe sie nicht im Depot, ich habe sie nicht mal auf der Watchlist, aber sollte man machen.
Die Aktie, unfassbare, fast 100% in 5 Jahren.
Gut, Corona.
Die Aktie hat seit dem 11. Februar 2000 wie viel Prozent gemacht, Marcel? Jetzt werden Leute wieder schreiben, der Philipp, der fragt dir immer Fragen.
Ja, also 2000 ist schon sehr, sehr lange her.
2622,04%. Mhm. Ja. Wahnsinn. Wir sprechen jetzt über die Aktie der Woche, nämlich bei deinem Thema 3.
Korrekt, genau.
Also, was denkst du? Ich habe investiert diese Woche, deswegen beachtet unseren Disclaimer. Ich habe nochmal gekauft, erstmalig gekauft.
Okay.
Beide Dip.
Also genau, das Thema war diese Woche, was schon ganz schön die Börsen belastet hat, zumindest den Sektor, die US-Krankenversicherer. Die gerieten nämlich ganz schön unter Druck und das Center for Medicare and Medicaid Services, kurz CMS, legte einen Erstattungssatz in Höhe von 3,7% für 2025 vor. Was bedeutet das? Dass man hier, implizierte Kürzungen der Zahlungen seitens der Regierung für diese sogenannten M&A-Pläne im Krankenversicherungsbereich eben nicht höher steigen als diese 3,7%.
Und das finde ich aber auch schon viel.
Es ist nicht wenig, genau. Also wenn man bedenkt, was jetzt natürlich da auch seitens der Zuschüsse im Thema Krankenversicherung dazukommt, ist das schon durchaus nicht ohne. Aber jetzt kommt's, warum die Aktien abgestraft wurden. Also es war übrigens eine Entscheidung der beiden Regierungen und das überraschte die Analysten, denn die hatten gedacht, dass man hier kurz vor knapp, weil die 3,7%, die waren schon bekannt. Die wurden im Januar schon gesagt, dass es so wird. Aber häufig war es wahrscheinlich so in den letzten Jahren, dass danach dann, doch nochmal angehoben wurde.
Ach komm,
weil mit die Kostenseite,
andere Bein auch noch ab.
Ja, so nach dem Motto, dass sie dann ein bisschen eine gewisse Attraktivität für die US-Krankenversicherer nochmal hinterherwerfen. Und hier gab es eben keinen Obolus. Und dieses Mal wurde eben nichts angehoben, weshalb die Analysten und natürlich auch der Markt überrascht waren. Und so, ging es halt dann doch erstmal ein Stück weit runter. Humana, deutlich unter Druck, minus 15% zeitweise. United Health kriegt man auch selten mit einem Abschlag von 8% minus. Und andere Krankenversichereranbieter sind auch betroffen, die ebenfalls federn lassen mussten. Jetzt muss man sagen, Krankenversicherer, gerade US-Krankenversicherer, sind halt Dauerläufer. Nahezu alle, das muss man fast schon sagen. Also es gibt ein paar wenige Ausnahmen. Und egal, ob man sich für United Health entscheidet, gut, Humana hat gerade ein bisschen mehr Baustelle, oder auch Elevance Health, sogar Oscar Health, die aus der zweiten oder dritten Reihe hier schon mit hervorluken. Das sind gute Chancen langfristig, um hier einen Fuß in die Tür zu setzen. Und dass da Wachstum weiter erzielt wird, ist, glaube ich, zweifelsohne der Fall. Und hier geht es vor allen Dingen ja auch um den Wettbewerb. Und 3,7% heißt jetzt nicht, dass die nur 3,7% wachsen werden in den nächsten Jahren, denn es gibt ja noch andere Geschäftseinheiten bei den jeweiligen großen Unternehmen.
Optum ist ja ein Wahnsinnsding, auch was United Health dort hat. Und das ist ja so ein bisschen das ganze Thema Digitalisierung etc. pp. Und das schafft auch keiner nachzubauen. Auch eine CVS mit ihrer Aetna-Übernahme, sie kommen nicht dort in die Schlagdistanz. Und das ist meines Erachtens auch der Grund, warum United Health nur leicht abgestraft wurde. Das ist so ein bisschen so wie bei so einem langen Marathon. United Health hat halt gerade mal, ist kurz mal gestolpert. Aber sie laufen weiter.
Ja, aber das Stolpern, das muss man ja auch sagen, ist nach einem langen Run von 2020 bis 2023, also sprich auch in dem schlechten Jahr, bis $550, einfach eine Seitwärtsphase, die jetzt halt knapp 2 Jahre anhält. Und das ist ja eher ein Zeichen der Stabilität, wo andere Unternehmen konsolidieren, wirklich richtig nach unten fahren und einen Abwärtstrend bilden, gibt es ja gar keinen. Also sprich, das ist einfach nur eine Seitwärtsphase, die jetzt gerade wieder die Unterkante erreicht hat bei $455. Also auch die hohe Volatilität ist hier nicht zu erwarten, sondern es ist wirklich ein sehr schöner Einstiegszeitpunkt aus meinen Augen. Ich persönlich bin investiert, sogar einen Ticken drüber schon eingestiegen, weil ich nicht gedacht hätte, dass wir nochmal die Unterkante treffen. Aber klar, die Nachrichten machen es möglich. Und ich glaube, langfristig könnte man hier eine gute Chance sehen, wieder einmal einen Branchenleader ins Depot zu holen.
Ich bin ja jetzt mit dir mit dabei und ich erwarte auch hier, also ich bin auch wegen dem Dividendenwachstum eingestiegen, sage ich dir ganz ehrlich jetzt mal, wo wir hier unter uns sind.
Ja, hört ja keiner zu.
Und nächsten Quartal, glaube ich auch schon, wird es eine Dividendenerhöhung geben.
Ja,
und das ja gut. Wird meine Spekulation diese Woche.
Bis wann?
Nee, dass eine kommt, ist sicher.
Ja, eben, ja.
Aber wie hoch?
Ach so.
Und in den letzten 5 Jahren lag es bei 15,87%. Ich glaube, wir werden über 10% sein.
Ja, also nochmal ganz kurz zum Abholen. Dividenden, diese Ausschüttungen, die Unternehmen jeweils tätigen, die werden sukzessive angepasst, natürlich auch an den Erfolg des Unternehmens, meistens nach oben, weil gut operierenden Unternehmen natürlich mehr Gewinne machen und da kann man auch mehr ausschütten an die Eigentümer, die wir dann auch mit als Aktionäre sind. Und diese Dividende wird jeweils erhöht, meistens in einem Maß, der gut ist oder attraktiv ist. Und in dem Falle bei United Health, weil sie es eben können, doch mit sehr hohen Prozentzahlen. Und wenn die das wieder schaffen, wie viel hast du jetzt gesagt?
Über 10.
Okay, naja, das sollte machbar sein.
Na, ich könnte mir vorstellen, manche denken jetzt, es wird ein bisschen weniger, aber ich glaube, die werden super mit breiter Brust aufsteigen. Und wir sehen es auch hier bei Seeking Alpha, alle, die uns auf YouTube zusehen. Der April war tendenziell gesehen eigentlich immer ein guter Einstiegsmonat bei United Health, weil im Mai ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs steigt, liegt bei 80%. Also, wenn man jetzt eine Position aufbauen möchte, und das haben wir auch gemacht, also ich habe es privat im Depot gemacht, aber natürlich auch in unserem Wikifolio, wo wir unsere gemeinsamen Werbeeinnahmen auch investieren, sind wir eingestiegen mit 2,3% Firmenvermögen. Möge es uns reich machen.
Gerne. Ja, kann man machen. Genau, würde ich auch immer wieder kaufen.
Ich habe ja zu Hause einen Wischroboter, einen Staubsaugroboter und das war's.
Okay.
Beides von iRobot. Ich weiß gar nicht, gibt es die noch?
Ja, es gibt noch.
Kriege ich noch Support, wenn ich da auf die Webseite gehe?
Ja, doch, tatsächlich gibt es die noch. Gibt auch noch Angebote.
Muss ich ehrlich sagen. Also, ihr habt noch nie was gehabt bei meinen Roombas oder bei meinem anderen.
Bravas.
Bravo.
Keine bezahlte Werbung.
Wo steht die Aktie?
$8, wa?
$8.
Ist so, ja.
Und diese Woche war es, glaube ich, ganz gut, oder? Weil in den letzten 5 Tagen hat die Aktie 5,64% gemacht. Wieso, weshalb und warum? Apple erwägt angeblich den Einstieg ins Geschäft mit Haushaltsrobotern. Einem Agenturbericht zufolge haben sich Ingenieure des Konzerns mit einem Roboter beschäftigt, der im Haushalt helfen kann. Das lässt auch die Aktie des Roboter-Staubsaug-Pioniers iRobot steigen. Auf den Bericht zu Apples angeblichen Plänen folgte ein kurzfristiger Kurssprung für die Aktie von iRobot. Könntest du dir vorstellen, dass Apple überhaupt einen Staubsaugroboter, den iDust oder so rausbringt?
Das konnte ich auch nirgendwo lesen, ehrlich gesagt, weil ein Haushaltsroboter muss ja noch nicht unbedingt einer sein, der gerade saugt, sondern das kann auch etwas vielfältiger sein. Kochen. Ich glaube, hier denkt man größer, eher so in Richtung, was Tesla da eben auch mit den Robotik macht, dass dann wirklich ein echter kleiner Roboter da ist, der eben verschiedene Aufgaben erledigen kann. Ich glaube, da geht es eher in die Richtung, gepaart mit KI. Und ich glaube, das ist jetzt weniger einfach nur das Aufsaugen von Schmutz oder das Wischen des Bodens. Ich glaube, hier geht es etwas tiefer, ein bisschen weiter und vielleicht auch in der Entwicklung ein gutes Stück voran. Ich glaube nicht, dass wir hier einen iRobot-Konkurrenten sehen werden. Warum iRobot dann anspringt, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich einfach ein technisches Thema, weil sie ja so abgestraft sind. Die sind auch fundamental wirklich nicht kaufenswert. Also für die Einsteiger, es sieht günstig aus.
Krass, was aus diesem Unternehmen geworden ist,
bitte,
oder?
Finger weg. Da ist ein großer Patient und diese Übernahme hat ja nicht geklappt. Amazon wollte ja iRobot übernehmen. Das hat nicht funktioniert. Aufgrund kartellbehördlicher Befindlichkeiten. Wobei iRobot halt so ein kleiner Player ist, dass es eigentlich nicht verständlich ist. In meinen Augen nach wie vor nicht. Aber egal. Ist nun mal so, müssen wir mit leben. Und wird spannend für Apple. Ich sehe Apple aktuell übrigens auch als absoluten Kaufkandidaten. Ich bin größer schon investiert, also ich will da nicht nochmal nachlegen, aber dieser Boden gerade zwischen den 167 Dollar ist schon ziemlich stabil mittlerweile. Und auch hier sieht man immer wieder Käufe in diesem Sektor. Und dann ist der Weg ja Richtung Allzeithoch auch durchaus jetzt nicht allzu weit entfernt, aber zumindest schon mal attraktiv, um da mal einen Einstieg zu finden. Aber wie gesagt, ich bin investiert und würde auch jederzeit wieder nachlegen. Wobei, wie gesagt, die Position sollte man auch nicht zu groß machen lassen im Depot, um nicht da zu große Risiken mit hinzunehmen. Ich sehe ja, du bist auf der iRobot-Seite und schmökerst.
Es gibt Saug- und Wischroboter in einem.
Ja, auch die entwickeln sich weiter. Aber die haben natürlich das große Problem, die Konkurrenz, der Wettbewerb weltweit. Ja, es gibt verschiedenste von Roborock bis hin zu, keine Ahnung, eigentlich jeder mittlerweile kann irgendwie so einen Staubsaugerroboter rausbringen. Die Frage ist immer, wo ist der Vorteil, der Mehrwert? Und am Ende entscheidet es dann doch der Preis. Und da ist jetzt iRobot auch nicht der führendste. Also muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, aus Investitionssicht würde ich da die Finger von lassen.
Und, ich bin super zufrieden mit.
Ja,
also der Fett, und ich sag dir eins, der kann 1A Babykotze wegwischen.
Ja, das ist ja schon mal gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Philipp, es war immer mal Thema, die Disney-Hauptversammlung war diese Woche. Und
ich muss dich unterbrechen. Apropos Disney.
Jetzt.
Die Disney-Kreuzfahrt kommt nach Europa. Mhm. Ab nächstem Jahr.
Gehen wir dahin?
Also ich habe mal, der Preis ist heiß, wenn du mich einlädst, komme ich mit.
Oh.
Ja, du kannst ja von deiner Disney-Dividende.
Oh ja, die ist bestimmt sowas von attraktiv.
Ich glaube, eine Woche kostet 5.000 Euro.
Tatsächlich, ja?
Ja.
Eine Woche?
Warte, um es in anderen Worten zu sagen, Sichi.
Wow.
Wahnsinn.
Echt sehr krass teuer. Ja,
nee, ja, ich habe gestern geschaut.
Okay, na, dann denke ich, fällt das aus.
Ich fahre alleine.
Ohne Kinder und alles. Einfach Philipp alleine auf der Disney-Kreuzfahrt. Das möchte ich sehen. Also berichte davon. Ja, jedenfalls zurück zur Hauptversammlung. Da gab es ja, ich sag mal, so eine Art Machtkampf. Und CEO namens Bob Iger, der gewinnt diesen Kampf, um das schon mal vorwegzunehmen, gegen Nelson Peltz und einen weiteren großen aktivistischen Investor. Und Nelson Peltz, wie schon gesagt, aktivistischer Investor, der kauft sich gerne mal bei Unternehmen ein, wo er Potenziale sieht, um mehr rauszuholen für die jeweiligen Aktionäre. Und er wollte nichts Geringeres als einen Platz im Aufsichtsrat zu erhalten. Und das bedeutet dann wiederum für Nelson Peltz natürlich mehr Einfluss. Er kann dann sagen, was er eben so für Forderungen hat. Ja. Und das wurde abgelehnt von den Disney-Aktionären in dieser Hauptversammlung. Er hatte, glaube ich, nur um die 30% oder 31% Zustimmung. Und damit hat er diesen Platz am Board nicht bekommen, sondern einfach das bisherige bestehende Board, also sprich Aufsichtsrat, ist nach wie vor so intakt. Und die Peltz-Firma, also Nelson Peltz Firma Trian, hält knapp 3,5 Milliarden Dollar an Disney-Aktien. Das ist schon nicht ohne, ne? Das darf man nicht vergessen. Und seine Motive waren eben die Kritik an den hohen Verlusten im Streaming-Bereich. Also Disney Plus ist nach wie vor sehr defizitär, wobei auch das schon deutlich weniger geworden ist. Der Aktienkurs war in jüngster Vergangenheit relativ schwach und ist in dem Markt eher hinterhergelaufen. Und der CEO Bob Iger ist in Peltz' Augen zu lange an dieser Position und hält zu lange daran fest. Also der Nachfolger soll quasi gefunden werden. Und wiederum Bob Iger schaffte es eben, die Disney-Großaktionäre, das sind die Disney-Nachfahren, zum einen und George Lucas, die hinter dem ganzen Thema Star Wars stehen, als Gründer, die konnte er hinter sich sammeln und dann natürlich große Anteile in der Abstimmung für Bob Iger setzen. Und nun muss man ja auch eins zugestehen, Bob Iger, seit seiner Rückkehr im Herbst 2022, hat er schon einiges geschafft. Denn 7,5 Milliarden Dollar wurden eingespart, konzernweit. Das heißt auch 8.000 Jobs abgebaut, aber offensichtlich nicht welche, die jetzt unbedingt wichtig waren oder so wichtig waren, dass das Unternehmen nicht weiter operieren kann. Und die Verluste im Streaming-Geschäft wurden deutlich eingeschränkt. Der Aktienkurs konnte auch zulegen. Wenn man es jetzt mal von Year-to-Date sieht, sind es sogar fast 30%. Auch nichts, wo man jetzt meckern muss. Ja. Klar, wenn man die längeren Zeithorizonte nimmt, muss man vielleicht auch mal hier und da noch ein Auge zudrücken. Aber mit der 118-Dollar-Marke ist auch eine wichtige charttechnische Unterstützung getroffen. Hier könnte es jetzt auch langsam wieder Richtung 130 gehen, wo dann noch alte Marken wieder warten. Schauen wir mal, wie es sich dort weiterentwickelt. Aber jetzt ist zumindest ein bisschen Klarheit drin. Man hat zumindest jetzt erstmal einen Fahrplan. Nelson Peltz ist ja nach wie vor investiert. Also vielleicht versucht das nächstes Jahr nochmal, wenn es dann blöd läuft. Aber das ist dann die Frage, ob er vielleicht auch die Anteile teilweise wieder zurückgibt oder abgibt oder verkauft. Das kann natürlich auch sein, wenn das jetzt eben hier nicht gelungen ist, ganz klar.
Ich bin gerade auf der Webseite und ich muss sagen, ich glaube, den Disney-Aktionären konnte nichts Besseres passieren, als dass hier vor 6 Monaten Nelson Peltz mit Trian eingestiegen ist. Weil seit seinem Einstieg, das ist 6 Monate her, hat die Aktie fast 50% gemacht. Und ich bin überzeugt, sie hätte nicht 50% gemacht, wenn Nelson Peltz nicht da gewesen wäre und Palermo gemacht hätte.
Genau. Er musste nicht mal in Aussichtsrat, um trotzdem Druck zu machen. Und das war ja wichtig und ist natürlich wichtig und hat ihm ja auch was gebracht. So ist er nicht.
Und jetzt haben sie einen Kommentar dazu auch rausgegeben. While we are disappointed with the outcome of the proxy contest, Trian greatly appreciates all of the support and dialogue we had with Disney stakeholders. We are proud of the impact, also wir sind sehr stolz auf den Einfluss, den wir machen konnten und haben es auch geschafft, dass das Unternehmen sich wieder fokussiert auf das, was sie können, nämlich auch Shareholder Value schaffen, Thema Dividenden etc. Seit wir dabei sind, seit 6 Monaten, hat Disney mehrfach neue Initiativen vorgestellt, Kapital Improvements, hat er recht. Und das Board wurde auch viel erneuert. In den letzten 6 Monaten hat das Unternehmen 50% Rendite erwirtschaftet und ist der beste Performer dank Trian, das schreibt er sich natürlich jetzt auch drauf.
Klar, kann er ja auch.
Aus dem Dow Jones. Und jetzt schreibt er, und das finde ich ganz interessant, und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich übersetze es mal sinngemäß, wir danken allen Tryon Investoren für ihre Zuversicht, für ihre Unterstützung und für ihr Investment. Und wir wünschen allen Disney-Aktionären, auch dem Disney-Board und dem Management, alles Gute. Wir werden das Unternehmen weiter auf der Watchlist haben. Und so, das war's. Und jetzt glaube ich, er ist schon gar nicht mehr dabei.
Ja, kann sein. Natürlich ist er schon verkauft.
Also, er hat 3,5 Milliarden reingesetzt, hat hier 50% Rendite gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir werden sehen bei den Superinvestoren, er wird die Position reduziert haben.
Das mit Sicherheit, also ganz wahrscheinlich
jetzt gerade jetzt. Das könnte eine Spekulation werden heute.
Ach, na ja, ich sag einfach mal, ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass das so ausgegangen ist. Vor allem auch, dass Disney, bin ja auch investiert. Disney halte ich von aus, ja, einfach nostalgischen Gründen, ne? Mickey Mouse und Co. Ja. Einfach schon als Muss ins Depot in meinen Augen und aus persönlichen Gründen schon. Und tatsächlich glaube ich, dass dieses Unternehmen auch weiter wachsen wird und auch wieder zu normalen Erfolg finden wird. Und da ist das natürlich eine schöne Hilfe, wenn da mal einer in den sogenannten Hintern tritt natürlich.
Schatz, ja, kannst du mir mal in den Hintern drücken?
Ach Mensch. Naja, ich bleibe
investiert. Ist das schon nach 24 Uhr? Ja.
Alle Kinder abschalten, bitte. Hupsi. Ja, kommen wir zurück zum Thema. Also,
aber ich werde wahrscheinlich Disney auch jetzt bald im Sparplan laufen lassen, wenn meine Universal Music, mein Sparplan voll ist.
Okay.
Universal Music hat, ich bin ja auf der Kreuzfahrt nach Norwegen, nicht mit Disney. Und sonst wäre ich zur Hauptversammlung gegangen. Und sie haben die Dividende um 12% auch erhöht.
Ja.
Universal. Also gefällt mir auch richtig gut. Und Marcel, ich habe für dich jetzt hier eine wunderbare Chance mit dabei.
Oh ja.
Finde ich ganz interessant. Gold jagt aktuell von einem Hoch zum nächsten. Nur ist es so, dass die Edelmetallproduzenten, die ja richtig Knack auch verdienen jetzt an dieser ganzen Situation, die sind eigentlich unberührt davon. Wenn man sich den Index anguckt, den RK Gold Bucks Index, der ist so der wichtigste Branchenindikator, hat im gleichen Zeitraum, also seit 2004, hat sich der Wert einer Unze Gold verfünffacht und der Branchenbarometer, ihr dürft jetzt mal zu Hause schätzen, hat inklusive Dividenden wie viel Prozent zugelegt? 30. Und das ist doch Wahnsinn. Hier siehst du, wie sich der Markt, also wie sich der Preis eines Produkts von dem Produzenten total entfernt. Und ich glaube, das kann mir eigentlich ganz einfach erklären. Und das ist für mich auch diese Red Flag, warum ich in sowas nicht investieren wollen würde. Weil die machen halt alle dasselbe. Das ist so ein bisschen, die schmieren alle dieselben Butterbrote. Ja, die haben dieselbe Butter, die haben dasselbe Messer, die haben dieselbe Menge. Und die einen produzieren es vielleicht ein bisschen günstiger als die anderen, aber die nehmen sich alle nicht viel. Und deswegen, glaube ich, gibt es ja auch nicht viel zu holen, weil manche jetzt, weil ich habe die Woche gelesen, ach, jetzt die große Chance, hier werden die Minenbetreiber können noch aufholen. Ich glaube nicht, weil am Ende ist es dem Endkonsumenten total egal, aus welcher Mine das Gold abgebaut wurde. Es ist dem Händler total egal. Aber ich glaube, die Minenproduzenten verdienen vielleicht viel Geld. Ihr könnt es vielleicht mal eine Konsolidierung geben, aber auch aus sowas zu spekulieren ist brutal schwierig. Die Aktien sind alle günstig, die Minenbetreiber sind auch günstig. Liegt daran, sie haben hohe Gewinne. Wie gesagt, Konsolidierung könnte ich mir in dem Sektor vorstellen.
Also Übernahmen dann, ne?
Genau, also Übernahmen, ein Unternehmen, was besonders gut ist, kauft eins, was weniger gut ist. Aber die kochen alle mit demselben Wasser auf derselben Temperatur.
Ja,
oder? Also,
wir handeln
oder
auch alle mit dem gleichen Rohstoff. Ne? Das ist genau der Punkt. Und ich meine, die aktuelle Rallye, die ist jetzt schon gut gelaufen. Ich glaube, ist es einfach zu spät für etwas wie Gold, ja, wo man sagt, das ist eine relativ zyklische Geschichte, oder zumindest geht es immer wieder hoch und runter. Und es ist vor allem jetzt aktuell getrieben, auch durch einen charttechnischen Move. Denn hier hat sich über Jahre hinweg eine Tasse gebildet, charttechnisch, mit einem Henkel, wo jetzt der Ausbruch über die 2000 endlich stattgefunden hat und auch der nachhaltige. Und das ist natürlich etwas, was ein Kaufsignal generiert, was richtig Kaufdruck reinbringt, weshalb hier die sogenannten Bullen dann auch dabei sind. Und das wird jetzt einfach gezogen und auch da wird eine Konsolidierung und dann eben auch da ein Rücksetzer wieder stattfinden. Also bei Gold würde ich jetzt hier nicht mehr hinterher rennen und bei den Goldproduzenten würde ich nach wie vor die Finger von lassen, weil und
ganz wichtig, also schon, wenn ihr Gold im Depot haben möchtet oder wenn ich es unbedingt im Depot, ich muss ja immer von mir aus gehen, weil alles, was ich sage, ist ja falsch und ich würde es wirklich nicht machen, aber würde ich jetzt beim Schützenfest aufwachen und sagen, mein Gott, Philipp, es wird Zeit für ein bisschen
Gold.
Gold in meinem Leben, dann würde ich physisches Gold kaufen. Also dann glaube ich würde es nicht über irgendeinen Fonds machen oder über so eine Minenbutze und auch gar nicht, bitte, ganz wichtig, wir haben heute eine Nachricht bekommen, nicht irgendwelche Minenunternehmen aus Kanada.
Ja, überhaupt generell Unternehmen mit Aktienkursen und Aktienpreisen von unter einem Euro
also
oder
einem Dollar. Also ich würde sogar unter zwei
Euro. Eigentlich unter zwei
oder drei.
Also diese sogenannten Penny Stocks sind deswegen so kapitalisiert, weil sie eben keine Geldgeber finden.
Sonst alles, diese Aktie was höher. Du dir mit deinem Geld, mit deinem Bargeld aus dem Portemonnaie, mit dem Münzgeld kaufen kannst, nicht kaufen.
Mit dem Taschengeld nicht kaufen. Ja, nur weil es günstig aussieht. Wenn eine Aktie billig aussieht, muss es nicht heißen, dass sie auch billig ist. Ne? Die Bewertung spielt da eher eine große Rolle. Apropos
billig aussehen. Was trägst du heute eigentlich?
Danke.
Das ist gut. Wir haben eine Frage bekommen. Und du hast die zur Frage der Woche gemacht?
Ja.
Deswegen, was sieht heute noch oder was sah die Woche noch billig aus?
Genau, also Anfang der Woche, gleich am ersten Handelstag dieser Woche, ist die GE-Aktie richtig eingebrochen. Nämlich 20%.
Und GE heißt jetzt wie?
Also das war General Electric und ist jetzt General Electric Aerospace, also GE Aerospace.
Ja.
Und da haben wir auch schon genau den Grund, warum diese Aktie so eingebrochen ist, in Anführungsstrichen, denn sie ist nicht wirklich eingebrochen, sondern es gab einen Spin-off, das heißt eine Ausgliederung eines Geschäftsbereiches an die Börse, welches jetzt eigenständig operiert, unter dem Namen GE Vernova oder das Kürzel GEV. Die gingen, wie gesagt, eigenständig an die Börse. Und dieser Abschlag ist natürlich in der Muttergesellschaft mit oder hat stattgefunden, ne? Wenn ein Teil rausgegliedert wird aus diesem Unternehmen, ist natürlich ein Teil, was auch an der Börse neu bewertet wird, weshalb die Aktie 20% an Kurs verlor. Aber alle Aktionäre von GE haben dann später natürlich GE Vernova, also sprich die Abspaltung, auch nochmal extra ins Depot gebucht bekommen und so hat man kein Minus gehabt. Ja. Dauert natürlich immer ein bisschen einen Tag oder zwei, drei Tage, bis der Broker das schon umgesetzt hat. Insofern, also da kurzzeitig ein dickes Minus und dann aber, ach nee, doch nicht, weil man kriegt dann quasi wieder das Geld reingespielt. Und jetzt macht es eigentlich GE genau, oder hat es so gemacht wie Siemens. Wir haben das schon in den letzten Jahren bei Siemens gesehen. Siemens Muttergesellschaft gab es nach wie vor. Dann gibt es die Siemens Healthineers an der Börse, die Siemens Energy. Und so ähnlich ist es jetzt bei GE. General Electric Aerospace ist dieser Hauptkonzern, der es eben jetzt noch übrig geblieben ist. Dann GE Vernova ist jetzt eben eigenständig an die Börse, ist der ganze Energiesektor.
Ja.
Und GE Healthcare gibt es ja auch, die ganzen Medizintechnikprodukte vertreiben. Und warum macht man das? Damit eben diese Unternehmen auf fokussierten, eigenständigen Beinen stehen können und dann eben auch sich stärker entwickeln können, ohne dass da jetzt irgendwie ein, ja, ich sag mal, wenn Aerospace nicht so läuft, müsste jetzt Vernova quersubventionieren und da ist es, ne, die Muttergesellschaft. Ja. Und das ist alles etwas, was Anlegern ja auch nicht so gefällt. Also Investoren sagen, lieber fokussiert und dann aber ordentlich wachsen und dann eben nicht dieses Konglomerat.
Ja, ich kann mir mal so vorstellen, so, du hast die Möglichkeit, ein Wohngebäude zu kaufen mit mehreren Wohnungen drin. Ja, also eins. Oder du hast die Möglichkeit, zum selben Preis drei Wohnungen zu, also ein Gebäude aus acht Wohnungen, aus acht Wohneinheiten. Oder du kannst dich in acht verschiedene zum selben Preis einkaufen, unterschiedliche Lagen etc. Also du reduzierst einfach so ein bisschen den Klumpen. Hut ab vor allen, die diesen Ritt mitgemacht haben. GE Aerospace heute auch schon 5,39% im Plus. Die Aktie hat in einem Jahr 104% gemacht. Wahnsinn.
Ja, toll
was
gelaufen.
Was soll man dazu einfach sagen? Ja, also ich glaube, wäre ich jetzt hier drin, ich würde erstmal aussteigen. Erstmal die Aktie mal durchatmen lassen. Teuer bewertet, dafür ist das Wachstum nicht so gut in meinen Augen.
Genau, eine langfristige Chart sagt auch nicht kaufen. Ja. Also es ist wirklich eine Aktie, die schon sehr viel natürlich auch leiden musste und die sehr lange dabei ist. Der hat da natürlich auch nicht viel gewonnen. Aber ich sag mal, in den letzten Monaten und Jahren hat sich zumindest ein bisschen gelohnt, weil einfach die Strategie jetzt stimmt. Ja. Ne? Und was man vorher, ich sag mal, alles gekauft hat, kann man jetzt eben fokussiert sagen, nee, ich wollte eigentlich bloß die Medizintechnik-Sparte, kann ich jetzt da rein investieren und das ist dann eben auch möglich. Kommen wir zum Top und Flop dieser Woche. Philipp, du hast einen spannenden Top dabei, dessen IPO wir mitgezeichnet haben.
Richtig, aber wir sind nicht mehr dabei.
Das stimmt, leider.
Leider, aber IONOS, Hut ab, Top der Woche, hart von der Bundesverwaltung. Sie haben einen Großauftrag an den Cloud-Spezialisten IONOS gegeben. Und eigentlich stammen die meisten Cloud-Lösungen häufig von US-Anbietern. Aber für die Verwaltung, die sensible Daten hat und nur hat einfach IONOS einen unfairen Wettbewerbsvorteil mit der sogenannten, oder erstmal, also der Rahmenvertrag hat eine Obergrenze von 410 Millionen Euro. Meine Spekulation der nächsten Jahre, diese 410 Millionen Euro werden ausgereizt werden. Dazu gibt es noch einen variablen Auftrag ohne Abnahmegarantie über 5 Jahre, aber auch hier erwartet IONOS nach eigenen Angaben Umsatzvolumen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Gleichzeitig konnte aber IONOS noch einen größeren Auftrag, nämlich auch aus Nordrhein-Westfalen, gewinnen. Das Besondere an der IONOS-Lösung ist, dass die Plattform nicht mit dem öffentlichen Internet verbunden ist. Und das finde ich super interessant. Dabei wird ein Konzept verwendet, das als Air-Gapping bekannt ist. Also ich versuche es jetzt mal laienhaft zu erklären. Man kann das aber natürlich auch gerne googeln. Beim Air-Gapping, oder es macht es für Außenstehende nahezu unmöglich, auf die Daten zuzugreifen. Warum? Beim Air-Gapping werden die Rechner von den Netzwerken separiert. Der Datenverkehr für Software-Updates wird dann beispielsweise mit transportablen Speichermedien erledigt. Die Anwender in der Verwaltung greifen über abgeschirmte und gesicherte Datennetzwerke des Bundes auf die Private Cloud zu. Zu den IT-Anwendungen des Bundes gehören über 1000 Fachverfahren der Verwaltung, darunter das Punktekonto des Kraftfahrtbundesamts in Flensburg, da würde ich ja gerne mal drauf zugreifen, oder die Berechnung und Auszahlung der Leistungen von BAföG. Eine solche Plattform als Air-Gap-Lösung außerhalb der eigenen Rechenzentren anzubieten, ist eine komplexe Anforderung, die nur wenige Anbieter erfüllen können, sagt Achim Weiß, der CEO von IONOS. Die Lösung entspreche nicht nur den hohen Sicherheitsanforderungen, sondern stelle auch einen wichtigen Schritt in Richtung einer digitalen und effizienten Verwaltung dar. Ich glaube, den letzten Satz können wir wieder streichen. Ich glaube, es wird wieder nur die Ausgaben des Bundes erhöhen, aber gut für IONOS, dass sie hier auch am Tropf der Steuerzahler jetzt hier noch mit angeschlossen sind.
Ja, also wenn Letzteres auch eintritt, wäre es natürlich super, ne, wenn es ein bisschen eingespart wird bei der Verwaltung, aber wie es immer so ist,
da
wenn man...
Da wird man wieder einen einstellen, der das Einsparen kontrolliert.
Genau, das ist, da wird wieder ein neues Amt geschafft für mehr Digitalisierung und dann passiert genau das Gegenteil, wie man halt schon die letzten Jahre immer wieder beobachten konnten und insofern ist die Verwaltung da eher am Wachsen
als aber
am
cool.
Laufen. Aber also Glückwunsch an IONOS. Und es ist natürlich auch eine, ich sag mal, eine regionale Nischengeschichte, ne, was sie halt hinbekommen.
Regional und Bio.
Genau, könnte man fast sagen, die Cloud aus der Region einfach schon mal, weil ja, sie können sich halt spezialisieren, wo die großen US-Tech-Giganten natürlich da nicht jetzt so ins Kleinteilige gehen, natürlich auch dann nicht diese gewissen Anforderungen mitgehen können. Und das ist ja auch in Ordnung und da kann jeder ein bisschen mit profitieren und IONOS
cool.
Auch, die sind übrigens auf dem Allzeithoch gesprungen natürlich und bei 24 Euro die Aktie durchaus, ja, ein echter Bulle am Markt, könnte man sagen, vor allem auch dieses Jahr. Mein Top der Woche ist die sogenannte Teuerungsrate oder Inflationsrate, wie man sie auch kennt. Und die ist in der EU und auch in Deutschland deutlich geringer, als es von Analysten erwartet. Das ist spannend, das ist gut, das ist wichtig, denn gerade bei Lebensmitteln hat sich der Preisanstieg etwas verlangsamt. Europäischer Wert ist bei 2,4%, also schon sehr nahe des 2%-Ziels. Wichtig, Inflation, 2% sind etwa so gesund für die Wirtschaft und 2,4, ich sag mal, eigentlich nur noch ein marginaler Preis, der drüber ist. Ne? Und die Energiepreise gingen zum Beispiel um 1,8% zurück. Klar, sind zyklisch. Lebensmittel, Tabak und Alkohol stiegen um 2,7%. Im Februar waren es noch 3,9%. Industriegüter stiegen um 1,1% nach 1,6%, also auch das deutlich besser als erwartet und auch ein echter Rücklauf. Und nur die Dienstleistungen sind nach wie vor ganz schön hoch betroffen, 4%. Also sprich, wenn man ins Restaurant geht, merkt man das durchaus, dass die Preise dort angestiegen sind, was natürlich auch unter anderem an bestimmten Sondereffekten auch liegt. Die Kerninflation, auch ein wichtiges Thema, ist nämlich ohne Energie und ohne Lebensmittelpreise, die ja doch recht stark schwanken, liegt bei 2,9% und das ist auch mit, also deutlich unter den 3,1%, die erwartet wurden. Das sind insgesamt so weit positive Nachrichten, denn in der kommenden Woche erwartet uns das nächste Zinstreffen der EZB. Und das ist insofern relevant für die Börsen, weil der Leitzins natürlich ja kurz vor der Senkung steht. Und Analysten rechnen schon damit, dass auch gerade in Europa eher angefangen wird mit dem Zinssenken. Wir sind in ganz anderen wirtschaftlichen Situationen, als das die, ja, die USA ist. Und deswegen stehen hier die Zinssenkungen im Raum. Und man kommt eben nah an dieses Ziel der 2%, was heißt, dass eben doch auch die Zinssenkung näher rückt. Und wie und wann und wie hoch, ist natürlich noch die Frage. Die wird sich nächste Woche wahrscheinlich schon mal ein bisschen mehr verdeutlichen. Aber es ist ein Top, denn dieses ganze Thema Inflation hat schon ganz schön wehgetan in den letzten Jahren. Ich glaube, jeder hat es auch irgendwo gespürt. Ich persönlich kann sagen, dass ich es auf jeden Fall gemerkt habe in vielen Punkten. Und die Ausgaben sind gestiegen. Und ich glaube, und jetzt nicht falsch verstehen, es gab Grüne, die haben getwittert, dass die Preise zurückgehen, weil die Inflationsrate runtergeht. Also sieht man so ein bisschen den wirtschaftlichen Verstand, der da ein bisschen hinkt bei manchen. Ne? Also da sollte man vielleicht auch nicht falsch verstehen. Die Preise sind nicht runtergekommen, klar, teilweise, aber eben insgesamt nicht.
Dann würde man angestiegen. Von einer Deflation sprechen.
Genau, sonst wäre es nämlich eine Deflation und das hat denn auch der ein oder andere Grüne noch nicht verstanden. Egal, soll jetzt nicht Gegenstand der ganzen Leistung sein. Wir freuen uns darüber, dass vielleicht die Zinsen bald ein bisschen gesenkt werden, glaubst was natürlich du, auch für den Immobiliensektor wichtig ist.
Glaubst du wirklich, dass die, ich glaube niemals, dass die EZB die Zinsen senkt, bevor die USA das machen?
Genau, das ist tatsächlich, das gab es auch noch nie historisch. Ja, also die sind immer nachgelaufen, aber beim Anstieg oder auch beim Senken. Ja. Aber wir haben halt tatsächlich, ich sag mal gerade in Europa, eine andere Situation und es ist.
Ist es dir eine Spekulation wert?
Ja.
Ehrlich.
Ich nehme die Spekulation hier an und ich würde spekulieren, dass die EZB. Ich glaube, dass die EZB. Also, wir haben jetzt zum Beispiel starke Arbeitsmarktdaten in den USA gehabt. Ja. Das heißt, hier könnte es sein, dass die Juni-Senkung, die eigentlich eingepreist ist, fast im Markt, verschoben wird, weshalb auch die Aktien diese Woche relativ, gerade auch die US-Aktien, relativ schwankend reagiert haben. Ich glaube, dass die EU eher in diesem Jahr Zinsen senken wird. Als,
Also die EZB,
genau, danke,
wird
als die FED.
Dieses Jahr eher die Zinsen senken als
die FED. Mit
F-E-D.
Ach so. Mit genau. Wichtig auch hier nochmal, der Immobiliensektor liegt ja ganz schön am Eiern.
Aber irgendwo das könnte natürlich doch die Preise wieder, habe ich schon gehört.
Wo denn?
Weiß ich nicht, ja, war in der Bild-Zeitung.
Ja gut, da steigt ja immer irgendwie was, ne? Also generell, ja.
Wo denn? Bin ich betroffen?
Also die offiziellen Werte habe ich ja gerade vorgelesen, insofern dürfte es ja an sich passen. Und wenn danach sich die EZB richtet, dann könnte es ja schon ganz gut aussehen für eine baldige Senkung.
Ah, es ist schon krass.
Okay. Dein Flop der Woche.
Mein Flop der Woche, man sieht wieder, wohin Subventionen führen,
ja.
Nämlich ins Aus. Die Zahl der E-Auto-Neuzulassungen in Deutschland ist um 29% eingebrochen. Unfassbar, finde ich das. Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurden im März weniger Autos mit E-Antrieben neu zugelassen. Die schwache Nachfrage wird laut Experten auf die ausgelaufene Förderung zurückgeführt. Das habe zu erheblicher Verunsicherung geführt. Ja, jeder denkt sich, ach, nicht, dass da was wird. Und dann habe ich jetzt schon einen gekauft. Mache ich nicht. Die Nachfrage nach E-Autos ist aktuell sehr schwach, trotz hoher Rabatte, die viele Hersteller gegeben haben, um den Wegfall der Umweltprämien zu kompensieren, kommentiert der EY-Experte Konstantin Gall. Und da muss ich sagen, lieber Konstantin, ich glaube, du hast nicht richtig zugehört. Oder warst mal nicht auf der Webseite. Oder was auch immer du machst. Wir haben einen neuen Kollegen bei mir in der Firma. Mhm. Ja, der hat sich jetzt als Dienstwagen ein Audi Q5 bestellt. Mit S-Line, mit allem schieß mich tot. Mit über 200 PS. Und das Ding kostet, Liste, 64.000 Euro als Diesel. Das ist viel weniger als ein Q3 Hybrid. Und das ist ja krass.
Ja.
Wenn diese Dieselautos halt auch weniger kosten als die E-Autos oder Hybridauto, wie willst du da umsteigen?
Ja, und vor allem, weil die Leute die Rechnung ja nicht aufmachen, also wenn sie jetzt selbst bezahlen müssen, also Firma ist ja egal, man muss ja den Sprit nicht bezahlen. Ja
gut, aber er muss 1% versteuern.
Ja gut, aber ich glaube, am Ende des Tages muss ja jemand, der privat zum Beispiel kauft, der würde ja schon eine andere Rechnung aufmachen müssen, weil der natürlich auch die Diesel bezahlen müsste.
Ach so.
Im Vergleich zum E, ne? Also ist ja eine Frage, was man für ein Konstrukt vor sich hat.
Aber ich finde es krass. Also,
ich finde es nicht krass, es ist null überraschend in meinen Augen. Einfach schon deswegen. Ja, natürlich nicht, weil wenn du eine Subvention in der Höhe auslaufen lässt, witzigerweise hat das Amt, welches die Subventionen hier rausgegeben hat, jetzt eine Umfrage gemacht bei allen, die eine Subvention beantragt haben. Ich gehöre dazu, ich habe ein E-Auto, habe das auch gemacht, habe die Umfrage quasi mitgemacht, das hat 20 Minuten gedauert, war sehr 20 spannend.
20 Minuten, hast du mal Dampf abgelassen.
Habe ich mal, ich habe einfach, was aber auch früher habe ich es gekauft, ist es geschäftlich und so weiter und so fort. Da ganzen Fragen und ich kann nicht gut nachvollziehen, dass sie das jetzt natürlich also auch prüfen wollen, inwieweit das irgendwie was gebracht hat. Und natürlich hat es was gebracht, wenn man so viel Förderung bekommt für ein E-Auto. Es sind halt Subventionen, machen wir uns nichts vor. Nichtsdestotrotz, gerade deutsche Automobilhersteller sind einfach deswegen teurer, weil die halt nicht ordentlich e-technisch vorangehen können. Das stimmt, ne? Das muss man auch sagen. Und im Vergleich gibt es da auch andere Hersteller, die das sehr gut machen, weshalb ja eigentlich zu Recht die Angst gerade der chinesischen Hersteller da ist, weil da auch echt gute zu guten Listenpreisen rauskommen. Und die ganzen Vorurteile zu E-Autos, machen wir uns nichts vor, du kennst es, ich kenne es, ist eigentlich...
Komm ich nur 3 Meter?
Ja, also das ist natürlich...
Nein, 2.
Und die Infrastruktur und was man immer alles immer hört und wie oft man das auch hört. Also ich höre es ja sehr oft, weil ich auch relativ viele Märkte und auch unterwegs bin, gerade als im Außendienst, wo man dann auch ganz viel Feedback bekommt, wenn man da mal auf dem Parkplatz vorfährt, dann gucken manche ganz interessiert, manche sind auch ganz offen für das Thema und manche haben diese ganzen gleichen Vorteile, die immer die gleichen Themen. Und da hat sich offensichtlich auch keiner wirklich mit beschäftigt und diese ganze Angst, die davor ist, die die hindert natürlich auch noch beim Kauf, keine Frage.
Ich war letztens in der Waschanlage, da hat mir auch einer beim Aussaugen ganz stolz erzählt, dass er sich jetzt einen neuen Diesel gekauft hat, weil mein Auto ja eh abbrennt in Tiefgaragen.
Ja, genau, sowas zum Beispiel. Ne? Also ist natürlich total unsinnig und wenig, ich sag mal, differenziert. Aber gut, soll jeder seine Meinung haben, ist mir ja auch egal, weil am Ende muss ja jeder selber auch zufrieden sein mit dem Thema. Mein Flop der Woche, und das ist sehr schade und natürlich auch traurig, nach, ich glaube, fast 25 Jahren gab es jetzt wieder mal ein Erdbeben in Taiwan. Tragische Geschichte, Horrornachricht, keine Frage. Und ich glaube, in erster Linie geht es hier um die Menschen, dass die so wenig Tode wie möglich, muss man fast schon sagen. Und da fand ich erstmal sehr, also wusste ich gar nicht, dass die Bauverordnungen tatsächlich so gut sind, dass man sagt, okay, die Häuser dürfen nicht einstürzen oder werden nicht einfallen. Oder das schiefe Bild ist, glaube ich, um die Welt gegangen, hat man auch sehen können. Es rettet eben Leben. Chapeau. Tolle Sache. Ich weiß gar nicht, ob das im Kommunismus passiert wäre, wenn jetzt die Chinesen in Taiwan wären. Egal, du sagtest auch in Japan ist das der Fall.
Da wackelt alles mit. Das ist mega krass.
Okay, krass. Ja, also es war schon sehr spannend und trotzdem noch natürlich der Bezug zur Börse, denn es ist nicht ganz unwichtig. TSMC sitzt dort, wie schon angesprochen, Taiwan Semiconductor und ist eine Halbleiterfirma, die unersetzlich ist im Moment noch für die ganze Welt. Also egal, ob wir jetzt von den Smartphones reden oder von Autos oder all das, was digital ist, kommt durchaus aus den Werken der beiden großen Hersteller, TSMC und Foxconn. Und deswegen war ja erst die Angst, TSMCs Herstellung wurde teilweise ja unterbrochen. Das war auch kurz der Fall. Nvidia hat schon am gleichen Abend noch gesagt, dass sie keine Unterbrechung der Chipsversorgung sehen. Und tatsächlich dann einen Tag später konnte auch TSMC Entwarnung geben, dass die Werke wieder hochgelaufen sind und da alles beim Alten bleibt. Denn wir wissen ja, was es bedeutet hat, einen Halbleitermangel zu sehen. Gerade zu Corona-Zeiten, als alles runtergefahren war. Das war auch wirtschaftlich natürlich ein echter Treffer, der lange gebraucht hat, bis der wieder rausgearbeitet war. Ja, hoffen wir das Beste, dass dort relativ schnell wieder Normalität einkehrt, insoweit man davon sprechen kann.
Ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Investmentidee der Woche. Marcel, wen hast du uns heute mitgebracht in der Folge 234? Das rate ich dir. Letzte Woche waren es NextEra Energy und Nike. Und ich habe ja mal so ein kleines Planspiel gemacht. Immer wenn wir die Investmentidee haben, 1.000 Euro investieren würden, wo stehen wir? Aktuell sind wir 2,05% vorne. Also man hätte 23.000 Euro investiert. 23.000 Euro, 471 Euro. Und die beste Investmentidee seit die Anfang des Jahres kam von, ich muss mir auf die Schulter klopfen, und von mir. Schön. Mit 19,61% Grindr.
Oh krass, echt?
Ja.
Ja. Okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet.
Und
nicht schlecht.
Synopsis ist auch mit dabei. Mhm. Die schlechteste ist auch von mir.
Prima.
Nike.
Ja, nein, gut, okay.
Minus 11%.
Ja, naja, ist halt die Unterstützung gerissen, konnte man halt vor einer Woche auch nicht wissen. Ne? Ist mal eine Frage auch der Wahrscheinlichkeit.
Ich habe zweimal Nike gehabt als Investmentidee.
Ja.
Anfang des Jahres und letzte Woche. Ja. Du musst mich mal einbremsen.
Ja, ich gebe zu. Ne? Ich bringe heute mal was Neues mit als Investment-Idee.
Please, yes.
Und zwar American Water Works. Ich hatte sie schon im Chartcheck. Wer da gerne mal reinschauen möchte, auf YouTube haben wir Anfang der Woche.
Und in den Shownotes natürlich.
Und natürlich in den Shownotes. Ja. Da habe ich mal wieder ein paar Charts gecheckt Und tatsächlich ist mir dann American Waterworks aufgefallen. Sie sind zwar noch aktuell in einem zweijährigen Abwärtstrend, aber dieser Trend konnte jetzt zumindest zum zweiten Mal einen sehr starken Boden finden. Das finde ich sehr, sehr gut. Bei $116 hat er sich gebildet. Aktuell befindet sich die Aktie bei $118 etwa. Und wir reden hier von einem schon sehr starken Qualitätsunternehmen, welches ja auch langfristig zumindest als Dauerläufer ja, sich bewährt hat über die Jahrzehnte hinweg. Und jetzt ist natürlich so ein Rücksetzer immer eine schöne Chance zum Einstieg. Ja. Die Bewertung ist jetzt auch nicht allzu üppig für ein, klar, das Wachstum ist jetzt nicht riesig, aber sehr stabil und vor allem auch geplant. Also kann man relativ gut kalkulieren.
Ja,
und ich glaube,
das ist ja ein super reguliertes Geschäftsmodell.
Ja. Kann also, ist also relativ safe. Man kommt halt selten mal rein zu einem guten Preis. Und ich glaube, da ist jetzt die Chance doch recht gut da. Auch wenn der Abwärtstrend noch intakt ist, kann man entweder warten, bis der Abwärtstrend ausgebrochen ist, kann also noch ein paar Monate dauern, oder man nimmt halt jetzt hier das Tief mit bei $116 etwa, Pi mal Daumen, so nah wie möglich, und ja, hält und hält und hält und hält und freut sich dann vielleicht in 10, 15 Jahren über diesen Einstieg.
Genau, ich aktualisiere gerade hier unsere Watchlist, deswegen musst du jetzt einmal noch mal kurz hier tanzen, bis die Umbaupause schon vorbei ist.
Oh,
ja. Ich find, weil wir checken ja jetzt jede Woche auch wie, ob ein Unternehmen es auf unsere Watchlist packen kommen würde. Wir haben ein zweites Wikifolio dazu gestartet, wo wir bei Unternehmen einsteigen von hoher Qualität. Wir nennen es den Opportunity Wave Investment Fund. Und wir sind schon auch drin bei einigen Unternehmen. Und hier ist aber das die Idee, wenn das Momentum gut ist, dann auch oben am Top beim 52-Wochen-Hoch wieder auszusteigen. Und aktuell sind wir drin bei Apple, Zoetis, Starbucks, L'Oreal und bei meiner Investmentidee heute auch eingestiegen, FactSet Research. Die Zahlen waren nicht so gut, aber das Unternehmen ist ein Unternehmen mit verdammt hoher Qualität. Und die Qualität machen wir einfach an folgenden Kennzahlen fest. Bruttomarge 53%. Operative Marge 30%. Interest Coverage 12%. Also sie sind auch da sehr gut ausgestellt. Eine Cash-Conversion 124% und eine Gesamtkapitalrendite von 18%. Das kann sich sehen lassen und wir sind vom 52-Wochen-Hoch auch entfernt, gerade 12%. Und deswegen, ich schreibe es auch hier noch mit drauf auf unsere, in unser Sheet, dass wir das auch mal so ein bisschen tracken können. Gefällt mir doch ganz gut. Was hältst du denn von diesem Unternehmen?
Ja, FactSet, top. Ne? Tolles Unternehmen, sehr, also sieht immer etwas teuer aus, muss man auch sagen. Also
was machen sie? Das ist auch erstmal ganz wichtig.
Genau, sag's mal.
Daten und sie bereiten das aus für zum Beispiel Investmentbanken.
Genau, ne? Also die ganzen Unternehmensdaten und Co., das wird quasi alles gestellt von FactSet Research.
Genau.
Und da ist natürlich auch ein sehr großer Kundenkreis, der da, ich sag mal, relativ stabil auch natürlich auf die Daten zugreift, weshalb auch hier das Kundenwachstum jetzt nicht üppig ist, aber jeder Kunde mehr gibt natürlich ordentlich Geld rein und wir reden hier von einem Dauerläufer seit wirklich vielen, vielen Jahrzehnten. Ja. Ein Weg nach oben, klar, hier und da ein Rücksetzer und die kann man immer wieder mal nutzen zum Einstieg, so wie wir es eben jetzt hier für unser Wikifolio getan haben.
471,53 € wäre so ein Ausstiegsszenario. Da wären wir bei 15% Rendite, was ja so ein bisschen die Zielrendite ist, wenn wir das in den nächsten Monaten schaffen.
Dann wäre auch fast das Allzeithoch erreicht. Genau. Das wäre ja innerhalb des Trends auch logisch.
Schauen wir uns nochmal die Unternehmen an, die wir heute besprochen haben und wer es schaffen könnte auf unsere Watchlist. Wir haben besprochen Intel, CTS Eventim, Apple, Disney, Ionos, FactSet Research, United Health Group, American Waterworks. Und als allererstes schauen wir uns natürlich an, welches Unternehmen hat eine Bruttomarge höher als 45%? Und da haben wir Ionos, FactSet und American Waterworks. Hm. Grün. Machen wir weiter bei der operativen Marge. Also was ist das Ziel? Wir sagen als Benchmark, wir wollen den S&P 500 outperformen. Wenn wir Unternehmen haben, die bessere Kennzahlen haben in der Masse von 5, die wir betrachten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, beim guten Einstieg den S&P 500, die Benchmark, zu schlagen. Jetzt gilt es, 16% zu schlagen. Das schaffen Apple, FactSet und American Waterworks. Weiter geht es dann mit der Interest Coverage. Also wie sehr ist das Unternehmen in der Lage, seine Zinsverbindlichkeiten mit dem EBITDA zu bezahlen? Da gilt es, die 11 zu schlagen. Das schaffen CTS, Apple, Disney, FactSet, United Health. hier muss man sagen, American Water Works leider sehr hoch verschuldet. Natürlich, sie müssen auch viel investieren in die Infrastruktur. Hochreguliertes Geschäft. Cash Conversion, also die Fähigkeit aus Net Income, also aus dem Nettoergebnis, Free Cashflow zu erwirtschaften. Hier geht es 76% zu schlagen und das machen Apple, IONOS, FactSet und United Health. Und die Gesamtkapitalrendite, hier geht es 18% zu schlagen. CTS, Apple, IONOS, FactSet, United Health. Und allein von diesen Kennzahlen gesehen her ist die beste Aktie heute FactSet. Dann kommt Apple. Wer gar nichts davon erfüllt, und deswegen glaube ich, wird es schwer, den Markt zu schlagen, ist Intel. Null.
Ja. Ja. Kann man also meiden.
Also, nehmt das gern mal mit. Und jetzt, Marcel, interessiert uns natürlich immer noch. Nächste Woche, wie wird's, was gibt's?
Ja, es ist April, das heißt, ein Quartal ist wieder um, das heißt, es gibt wieder was zu berichten und nächste Woche geht es los und zwar schon am Donnerstag mit den Zahlen von Fastenal, die ersten, die ich finde, sehr spannenden Zahlen sein werden. Constellation Brands wird damit dabei sein, wenn es so ein bisschen um die Konsumergeschichte geht. Freitag dann die Banken mit JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Progressive und die Citibank. Und dann erst die Woche drauf gibt es dann nochmal mehr Zahlen. Aber der Start wird nächste Woche gemacht.
Dividenden gibt es auch und ich glaube, es ist nächste Woche eine Woche, wo ich keine Dividende erhalte.
Oh, das ist bitter.
Montag, Leons. Am Dienstag, Philip Morris, Schneider. Am Mittwoch, NXP, Amphenol, Ericsson. Die IFF wird bezahlen. Dann haben wir am Donnerstag Salesforce, GlaxoSmithKline, Mondelez, Taiwan Semiconductor, aber auch die State Street. Am Freitag Progressive, Caring Dr. Pepper, Medtronic und auch Franklin Templeton sowie Ralph Lauren und Dentsply Sirona.
Meine erste Salesforce-Dividende kommt dann.
Ich
bin gespannt.
Wird bestimmt auch ein schöner Dividendenwachstumswert. Ich kriege beruflich meine Schulung im Juni auf Salesforce.
Okay.
Dann werde ich mehr berichten. Vielleicht, ich sehe mich schon wieder so kaufen.
Ja, der CEO sagte, natürlich muss er das sagen, aber er sieht sein Unternehmen sogar besser aufgestellt für KI als Nvidia, weil sie eben operativ drin sind. Naja, also spannend, sind natürlich weit und breit gefächert, aber klar, ist natürlich wie immer eine große Ansage, mal sehen, ob sie liefern können.
Dann würde ich sagen, wir lassen das Schlusswort Mark Benioff und dann bleibt uns eigentlich fast nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Bis dahin. Ciao.
Ciao.